Hallo zusammen zu einem neuen Enjoy Your Bike Podcast. Heute mal wieder mit Ole, der neben mir sitzt.
Hallo.
Weiß gar nicht warum.
Ja, ich auch nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum.
Nee, wir waren zusammen auf La Palma im Urlaub. Ich bin Ingo Quendler, Dan Miesen,
wie immer
auch dabei.
Jawohl, grüß euch.
Und heute mal ausnahmsweise zu dritt, weil wir natürlich auch zu dritt dort vor Ort waren und die eine oder andere Geschichte wirst du ja auch zum Besten geben können hier heute.
Ganz bestimmt.
Ja, heute reden wir, haben eine kleine Feedback-E-Mail oder Kommentar, den wir nochmal beantworten, weil der im weitesten Sinne sogar zu dem Urlaub auf La Palma passt, weil da gab es auch schon mal einen Sturz. Und ja, ansonsten reden wir tatsächlich so ein bisschen über den La Palma-Urlaub. Ja, wie haben wir das Ganze geplant? Welche Räder haben wir mitgenommen? Welche Laufräder? Welche Reifen und so weiter? Was hatten wir für Strategien bei verschiedenen Dingen und so weiter? Das ist so der erste Punkt, den wir mal durchgehen. Dann reden wir über unsere Fahrten, die wir gemacht haben. Da gibt es sicherlich auch das ein oder andere kleine Anekdote zu erzählen, die ganz lustig ist oder auch ganz interessant. Wir haben ja auch nur kurze Fahrten gemacht, also nichts Langes.
Also kilometermäßig nichts Langes, das stimmt.
Nein, das stimmt.
Und dann als letzten Punkt habe ich hier noch ja, die Erfahrung mit unserem Material. Was ist uns aufgefallen? Hat das mit den Reifen geklappt? Hat das nicht geklappt? Und ja, Übersetzung und so weiter, einfach nochmal so ein bisschen technisches Wissen
denke,
für euch, was vielleicht sicherlich auch ganz interessant ist für den einen oder anderen.
Ja, ich denke, das ist dann auch ein Mehrwert für unsere Zuhörer. Weil wir ja auch viele Sachen ausprobieren und testen und dann deswegen ist Olaf auch dabei, der ja letztendlich hier nicht angestellt ist, sondern auch nochmal das Feedback eines ganz normalen Kunden geben kann.
Ja. Jetzt knibbelst du auch.
Ja, ich hab das ja angefangen mit dem Knibbeln.
Mir wurde gesagt, ich knibbel immer an den Kabeln rum, habe jetzt mir extra hier diesen Stift in der Hand, damit ich nicht mehr an den Kabeln rumknibbel.
Ich kann auch ohne knibbeln.
Und hat schon ein Hörer geschrieben, so nach dem Motto, naja, solange Ingo knibbelt irgendwann so lange, bis der Ton nicht mehr durchgeht. Ne? Und dann rauscht wahrscheinlich alles. Aber wir haben ja zum Glück die Kopfhörer, dann würden wir es hoffentlich mitkriegen, wenn der Ton nicht mehr stimmt. ja, irgendwas muss man irgendwie in der Hand haben, ne? Sonst ist es auch langweilig. Gut, dann hier in der Nase popeln? Okay.
Ist doch ein Podcast, der wird dann nur gehört.
Ja, falls es dir nicht aufgefallen ist, ich lade das auch parallel bei YouTube hoch.
Nein.
Ach, das ist ja was ganz Neues. Gut, dass du das sagst.
Ja. Also wie immer, ich gebe euch zu den einzelnen Themen Minutenangaben, die ich unten in die Beschreibung oder in die Shownotes beim Podcast eintrage. Also damit ihr wisst, was wann wie besprochen würde. Und das steht dann da drin, dann könnt ihr da direkt hinspringen oder direkt hinspulen, wie auch immer.
Mhm.
Einfach so die Kassette vorspulen.
Die Kassette vorspulen.
Genau. Und ja, dann geht's mal los mit dem, ich habe eine ganz interessante Frage, haben wir bekommen, Feedback zum Thema Sturz, weil du hattest ja auch in der letzten Sendung erzählt, Dan, dass du ja einen leichten Sturz hattest und nicht schlecht sitzen konntest. Ich glaube, kannst du immer noch schlecht sitzen.
Immer noch schlecht sitzen, ja, aber es ist jetzt ein bisschen abgehört.
War eine Prellung und Abschürfung und so weiter. Und da kam halt die Frage, ja, eine kleine Anregung, wie bekomme ich wieder Vertrauen in sich und in das Material? B, was mache ich mit dem Carbonrahmen, wenn ich gestürzt bin? Gibt es die Möglichkeit, den zu röntgen? Ist dies überhaupt sinnvoll? Gibt es Daumenregeln, wann es wahrscheinlich gefährlich wird? Zum Beispiel Fotos, mit denen man seine Kratzer im Rahmen vergleichen kann und so weiter. Dann als Frage C, habt ihr eine kleine Reiseapotheke dabei bei größeren Reisen? Falls ja, was ist drin? Und D, die klassischen Sturzursachen, zum Beispiel Straßenbahn, Schienen etc. Und tatsächlich sind das genau die, hat er super zusammengefasst, die vier Fragen, die beim Sturz wichtig wären. Ne? Also tatsächlich die Nummer, das ist das Erste, worüber man nachdenkt, ja, was mache ich denn? Ne? Du hattest ja auch so eine Erfahrung, deswegen passt auch La Palma, weil du, glaube ich, im letzten Jahr oder vorletztes Jahr?
Ich bin im letzten Jahr.
Im letzten Jahr hattest du einen Faststurz und bist so ein bisschen, da hatten wir so einen
Abfall. Einen Faststurz oder einen richtigen Sturz?
Ich habe mich verbremst und bin seitlich dann rechts in so eine Steinwand im Prinzip reingefahren und von der Strecke runter.
Ja.
Und habe mir das Bein halt aufgeschlagen, also böse aufgeschlagen und habe da eigentlich auf La Palma ziemlich mit zu tun gehabt. Ich habe also 2 Tage gebraucht, bis ich dann nachher auf Gedeih und Verderb El Time volles Rohr runtergefahren bin und danach war es weg.
Das heißt, du hattest tatsächlich, also so wie ich mich auch erinnere, hattest du wirklich gesagt, da fahre ich jetzt nicht nochmal und bist wirklich runtergeeiert in Zeitlupentempo?
Weil ich es eigentlich auch als meinen Fahrfehler empfunden habe. Okay. Bei dem Sturz im Deister mal, bei der großen Crossrunde, da war es ja so, dass ich auf Eis, wo Wasser drüber lief, weggerutscht bin. Und das war eigentlich nicht absehbar und war kein Fahrfehler. Und da habe ich viel weniger Probleme gehabt wie mit diesem Faststurz oder mit diesem Rutschen in die Böschung, wo es ein Fahrfehler für mich war.
Und dann hast du vom Kopf, El Time ist sozusagen unser Hausberg, der bei uns vor der Haustür liegt, 500 Höhenmeter bergab, eine breite Straße, also auch gut zu fahren. Ich
muss kurz einen Break machen, weil das so oft vorgekommen ist. Wir gehen immer davon aus, dass die Leute komplett wissen, was mit La Palma und etc. Und dann gibt es viele Leute, die wissen das nicht. Also wir reden über die westlichste Insel der Kanaren, La Palma, eine der kanarischen Inseln, und wir reden nicht über Mallorca, also nicht in irgendeiner Weise mit Palma auf Mallorca irgendwie verwechseln.
Ja, das ist eine Insel, die nennt sich La Palma. Genau. Also. Und eine der steilsten Inseln der Welt, würde ich mal sagen.
Genau. Und also nur mal zur Klärung, damit ihr wisst, wo wir geografisch unterwegs sind.
Das heißt, du musstest dich überwinden zu sagen, ich fahre da jetzt wieder volles Tempo runter.
Ich fahre die 5 Kilometer, das sind auf 5 Kilometer etwas über 500 Höhenmeter, halt voll runter und hatte dann unten auch so gefühlten 180er Puls und danach war es gut.
Das heißt, du musstest dich tatsächlich überwinden, überhaupt das Richtig. Zu machen, und danach war aber dein Kopf wieder geheilt.
Danach war der Kopf klar.
Da okay, aber das ging ja schnell dann. Also 2 Tage ist ja schon mal nicht so doof.
Ja, finde ich aber ganz schön lang.
Du hast ja auf der Insel auch keine andere Wahl.
Fahrt kommt immer mit dazu, nur
bergab. Aber interessant ist ja, dass du sagst, das ging schnell. Also es muss ja nach einer Stunde muss es ja wieder funktionieren im Kopf.
Naja, ich meine, wenn man so Tour de France
und sowas. Also ich respektiere, dass das 2 Tage gedauert hat. Aber für mich ist es ja so, eine Stunde mal drüber nachdenken, wie doof das war, aber dann muss wieder alles funktionieren.
Ja. Na, Tour de France oder so, wenn man guckt, die steigen ja sofort auf und versuchen wieder runterzufahren. Aber selbst da ist es so, wenn du so ein gibt es ja manchmal, dass die Leader oder irgendwie da stürzen oder sonst, merkst du sofort, die eiern auch runter. Die fahren nicht so aggressiv, wie sie vorher gefahren sind.
Tut ja auch wahrscheinlich noch irgendwas weh. Und die wissen natürlich, die müssen, bei denen ist es ja noch ein anderer Punkt, die müssen ja auch wieder raufsteigen aufs Rad, weil wenn du nicht in den nächsten paar Minuten wieder auf dem Rad bist, dann war es das. Ja. Die willst du da...
Aber ganz aus dem Kopf kriegt man es wahrscheinlich nicht raus, weil ich habe tatsächlich letztes Jahr auf La Palma einen Sturz gehabt, ganz haarscharf am Oberschenkelhals vorbei, also irgendwie so eine Erschütterung, die ich den hatte. War letztendlich auch kein, würde ich nicht als Fahrfehler bezeichnen, tiefstehende Sonne, es war eine Kurve Schotter, wo eigentlich kein Schotter zu erwarten war. Und bin dann auch, war wirklich ein heftiger Sturz, weil das war normalerweise schlittert man ja zur Seite, aber in dem Fall war der Schotter so, dass ich wirklich wupp sofort lag und so ein bisschen zum Glück auch auf den Kopf gefallen mit Helm und so, gar kein Problem, aber halt auf die Seite und ganze Lenker war schräg, stand schräg und was weiß ich, das Rad war total verbogen. Ich war tatsächlich alleine unterwegs, weil ihr im Auto saßt und ich die Strecke dann nochmal alleine weiterfahren wollte. Und selbst heute noch, die Strecke, wenn ich die heute fahre, fahre ich da rum.
Du warst sehr verhalten.
Weiß ich ganz genau, okay, jede Linkskurve gucke ich genau, ob es die Strecke ist. Und zwar ist einfach blöd. Das sind halt 2 Feldwege, einer von oben, einer von unten, der in der Kurve Feldwege reinführen. Das heißt, da liegt immer Schotter. Ja. Und bis heute habe ich da diese Kopfgeschichte, dass ich sage, okay, diese Strecke fahre ich nicht so schnell wie die anderen. Da passe ich genau auf, was los ist. Trotz alledem habe ich das Rad dann doch irgendwie noch gerade gebogen, bin dann trotz Schmerzen gleich aufs Rad gestiegen, weitergefahren. Bergab natürlich vorsichtig. Ich glaube, das ist immer die erste Therapie, die man machen muss. Ne? Einfach wieder aufsteigen, wenn es geht, wenn man gesund ist, und weiterfahren. Das ist sowieso erstmal ganz wichtig, auch wenn man erstmal nur langsam weitereiert. Wie ich das jetzt aus dem Kopf rausgekriegt habe, weiß ich gar nicht mehr, weil ich danach dann direkt nicht fahren konnte. Ich hatte tatsächlich dann mal Läschen 2-3 Wochen mit dem Bein. Meine Strategie, irgendwann gewöhnst du dich wieder dran, bergab zu fahren.
Naja, du hast dich ja jetzt dran gewöhnt.
Ja.
Bei dir ist es wieder raus aus dem Kopf.
Das war diese eine Situation da, diese 2 Tage, und danach habe ich das eigentlich wieder im Griff. Mhm. Habe ich das nicht mehr.
Mhm. Erstaunlich.
Aber ich kriege es gar nicht mehr auf die Reihe, wann ich wieder, na gut, wir waren in Hannover, da war nichts mit bergrunterfahren. Das erste Mal bergrunter war, glaube ich, Alpe du Zwift. Weil ich auf der Rolle fahren musste. Und du hast ja auch so Erfahrung. Du hast ja auch im Deister die eine Stelle, da fährst du doch, glaube ich, auch nicht mehr so runter wie du.
Ja, das war ganz witzig. Als wir neulich im Deister waren, sagte Olaf schon, hier fahren wir selten lang. Ne? Und, und es gibt ja eine Stelle im Deister, wo mir so ein Hund davor gelaufen ist, wo letztendlich mein schwerster Unfall passiert ist. Mit Adduktorenriss und Beckenbruch und also ein Klimbim. Aber Es ist tatsächlich so, da bin ich nicht drüber weg. Ich kann die Stelle fahren, 100%. Sage mir auch, mein Kopf hat damit kein Problem. Aber wenn ich unsere Strecken plane im Deister, oft fahren wir trotzdem nicht dran vorbei.
Ja, das stimmt.
Also es ist auch das, da muss ich mich auch.
Aber man merkt auch, wenn du vor einem bist, dass da was war.
Komisch.
Also du fährst da auch verhaltener durch.
Ich fahre einfach,
Oder zumindest legst es nicht drauf an, Bestzeit runterzufahren.
Ja, das ist, glaube ich, nicht. Ich meide einfach das Areal.
Okay.
Also ich fahre da eigentlich selten.
Ja, aber dann
also wer bedeutet, den Deister kennt, manche haben wir ja Zuhörer vom Deister, ja. Das ist die Abfahrt vom Braunsdenkmal gerade runter in den Ort rein. Da kann man eigentlich schon mal 70, 80 Sachen drauf haben. Das geht okay. Schon.
Da ja, halt kein Hund kommt. Das bleibt dann doch irgendwie hängen. Wie war das denn? Wir sind ja dann die Strecke irgendwann nochmal gefahren. Da bist du ja, die gleiche Abfahrt sind wir, glaube ich, nochmal gefahren.
Ja.
Und das war dann okay.
Das war okay.
Und hast du denn dich an die Stelle erinnert, wo es war?
Ja, habe ich mich dran erinnert.
Und warst du da auch besonders vorsichtig oder bist du da einfach so gefahren wie immer?
Ich bin eigentlich die ganze Abfahrt relativ aufmerksam gefahren und vielleicht nicht ganz so am Limit und ja, vielleicht auch nicht ganz so unkonzentriert.
Mhm.
Also so, man hat ja, also mir geht das so, du hast ja irgendwann das Gefühl, wenn du halt eine Woche auf der Insel bist, jeder Tag, den du mehr da bist, das sind immer die steilen Abfahrten und du wirst ein bisschen nachlässig vielleicht auch bei den mit jeder Abfahrt, die es mehr wird. Und das passiert mir seitdem nicht mehr.
Okay. Ja, dieses Unkonzentrierte ist, glaube ich, aber auch ein gutes Stichwort, was ich hier nochmal eben schnell aufgeschrieben habe für diese klassischen Sturzursachen. Weil ganz oft ist es so, in den Bereichen, wo du, weil Dan ist jetzt auch einer der Meister der Abfahrten, das heißt, du bist auf La Palma sicherlich immer 2-3 Minuten schneller als Ole und ich, weil du das besser antizipieren kannst, Kurven und so weiter. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr ans Limit gehst. Und ich glaube, da bist du ja so voll fokussiert. Und meistens in solchen Momenten passiert ja normalerweise auch nichts, in dem Augenblick, wo du fokussiert bist.
Das müsstest du eigentlich vielleicht mitkriegen, dass ich mache ja schon viel Quatsch und bin auch viel unkonzentriert dabei, aber nicht, wenn es um eine schnelle Abfahrt geht.
Genau.
Dann glaube ich, habt ihr, also das wisst ihr ja, wenn ich euch dann überhole. Ja. Das klappt eigentlich gut.
Das also ist, glaube ich, was, und das ist eine häufige Sturzursache, und da kommen wir ja später noch drauf, beziehungsweise können wir auch jetzt machen. Das ist ja eine häufige Sturzursache, und das hatte ich auch schon mal im Deister. Du hast alles gefahren, voll konzentriert, passt genau auf, jede Kurve liest du und jedes Steinchen liest du auf der Straße. Das heißt, du musst ja wirklich voll fokussiert sein. Und dann fährst du nach Hause auf gerader Strecke und passt irgendwie, hast du die Hand locker am Lenker, rutscht ab. Bei mir war es so, ich bin vom Lenker abgerutscht, mit der rechten Hand irgendwie abgerutscht, weil ich Tritratralala gemacht habe, mit der linken dann instinktiv die Bremse gezogen und einen Überschlag gemacht. Total blöde Situation.
Ja.
Das ist tatsächlich, hört man ganz häufig von Sportlern, die sagen, naja, eigentlich die ganzen harten Sachen, und dann fährst du nach Hause und bist eigentlich fertig mit allem. Konzentration lässt nach, Wettkampf ist vielleicht auch vorbei, fährst vom Wettkampf nach Hause und liegst auf der Nase. Ja. Das heißt, das ist wirklich nochmal ein Punkt, dass man sich immer wieder konzentriert bleiben muss. Oder zumindest, wie auch immer man das macht, dass man immer auch im aktiven Straßenverkehr. Ich versuche immer hoch fokussiert zu sein, wenn ich hier durch die Stadt pendle. Rechtsabbieger gucken, ob der vielleicht doch rechts abbiegen könnte, obwohl er nicht blinkt und solche Sachen, ne? Dass man diese Fokussierung behält.
Ja, der letzte Unfall, der jetzt die eine Woche vor unserem Urlaub passiert ist, da vor Einbeckhausen in der Kurve weggeflogen ist, der macht mir gar nichts. Also vom Kopf. Weil es war ganz klar, das war ein Unfall, der passieren kann. Da habe ich keinen Fahrfehler gemacht.
Nee,
ich habe es ein bisschen drauf angelegt. Das heißt, der Kopf wusste schon, das könnte mal passieren. Das ist ja auch eigentlich vielleicht für viele Leute, die das jetzt hören, denken, man ist das doof. Verstehe ich ja auch, akzeptiere ich ja auch. Aber es ist das Gleiche, wie wenn man 240 mit dem Auto auf der Autobahn fährt. Da muss man schon wissen, dass das ja auch totaler Quatsch ist.
Aber es war keinesfalls am Limit.
Nein, aber es war halt, ich bin aus der Kurve geflogen, es war nass. Ich weiß zum Beispiel, ich habe keinen Fahrfehler gemacht. Ich weiß, ich bin die Kurve halt gefahren, ein bisschen zügiger, und ich habe aber auch einen super Reifen gehabt. Also ich bin einfach nur aus der Kurve weggerutscht. Da kann ich die Ursache nicht ergründen. Vielleicht war ein bisschen Öl in der Kurve. Es war kein Schotter in der Kurve. Das ist immer das, wo ich mir große Vorwürfe mache, wenn ich Schotter übersehe. Und das natürlich, der, da kommen wir ja auch zu La Palma dazu. Also das ist zum Beispiel, mein Fokus liegt in der Kurve immer auf Schotter, Blätter und Steinchen. Das ist das Erste, was ich versuche zu erraten. Ist da irgendwo Split? Weil das ist klar, Split und Schotter in der Kurve schmeißen dich raus. Also nicht bei Tralala-Kurvenfahrt, aber wenn du da...
Ja gut, sobald du in die Schräglage gehst.
Genau,
ne?
und das auch schneller machst. Ja. Das war alles nicht... Was ziemlich gut war bei dem Sturz, ist, dass ich den Ellenbogen nicht rausgenommen habe und so, das ist ja der Klassiker, ne? Radius Köpfchenriss, also der Ellenbogen dadurch gerissen oder Schlüsselbeinbruch und so. Ich bin halt auf den Oberschenkel, an der Hüfte seitlich drauf und dann am Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, ist nur der STI-Hebel, der Lenker und letztendlich Haut kaputt. Und dann ist die Frage, was macht man, damit man wieder Vertrauen gewinnt, ja, Lenker tauschen, weg mit dem Kram, raus.
Also einfach, dass das Material funktioniert. Das war, glaube ich, auch wichtig bei meinem La Palma-Sturz, wo ich den Schotter nicht sehen konnte in der Kurve, wegen tiefstehender Sonne. Dann war noch ein Auto hinter mir, das heißt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch gehetzt zu sein und sonst wie. Aber das war auch so, wo ich dann mit reinem Gewissen sagen könnte, der wäre wahrscheinlich jeder. In der Kurve hätte es vielleicht fast jeden erwischt. Und dann ist es auch okay, ne? In dem Augenblick, wo du
wirklich... okay ist, also...
Naja, dann ist es aber so wie bei dir, wo du sagst, naja, bin mir des Fehlers... Also sag mal so, das sind denn die Sachen, wo ich mir selber keinen Vorwurf mache. Ich konnte es halt, ging halt nicht anders.
Also der Schotter in der Kurve war schon... Ist immer blöd.
Genau.
Das ist der größte Feind.
Ja, und wenn der halt nicht sichtbar
oder
ist.
Laub.
Wenn der halt nicht sichtbar ist oder wirklich nicht zu erwarten ist, dann ist es halt kein Fahrfehler mehr. Oder so wie mit der Nässe. Kann auch sein, dass du in eine Kurve reinfährst, die auf einmal im Schatten liegt und nass ist. Gibt's auch.
Ja.
Am Regensturz. Und das ist wahrscheinlich für die Psyche dann auch wieder einfacher, da neu einzusteigen und zu sagen, na gut, passiert halt, ne? Das heißt, Schotter in der Kurve, dann gibt's dieses typische Ding als Sturzursache für Rennradfahrer ist immer noch die Straßenbahnschiene. Das war auch so meine Erfahrung, so als Anfänger früher, was man unterschätzt hat.
Jetzt in der City.
Ja, also dadurch habe ich tatsächlich bei uns in Gleiding, die haben, das ist so vor Hannover, die haben es ganz schlau gemacht. Du fährst auf
der verschwenken die Straße auch noch, über die Straßenbahnschienen.
Na, die haben, sagen wir mal, so einen halben Meter Platz zwischen Bordsteinkante und Straßenbahnschienen. Und auf einmal verjüngt sich das, sodass du nur noch so 10, 20 Zentimeter hast.
Ah.
Das heißt, du fährst, machst dir gar keinen Kopf und natürlich Stadtverkehr, bist auch nicht so, weil ich habe tatsächlich Besorgung gemacht aus Saarstedt, bin da lang gefahren mit dem Rennrad, habe gedacht, ach, verknüpfst du das mal, ne, mit dem Rucksack da unterwegs gewesen, war jetzt auch so, dachte, naja, fährst du wieder Richtung Hannover rein. Und auf einmal wird das kürzer und du rechnest da gar nicht mit, wirst unsicher und da bin ich dann auch mit dem Hinterrad in die Schiene rein, war auch ein schöner Sturz mit Prellung zum Glück nur, aber Straßenbahnschienen, wenn man da einmal gestürzt ist, weiß man das, wenn ihr noch nie über Straßenbahnschienen gestürzt seid, seid da immer vorsichtig, ne? Fahre ich in Zeitlupe rüber.
Natürlich diagonal
rüber. Ja, immer diagonal rüber und der Winkel darf aber auch nicht... Ja, so 45 Grad sollte er schon haben, glaube ich, ne?
Ja, Hauptsache schräg.
Ja, mindestens schräg, ne? Aber ich bin da schon, hier in Linden haben wir das ja auch direkt vor der Haustür, so eine Fußgängerzone, wo du dann, kommt ein Fußgänger, musst du ihm ausweichen, wups, hängst du in der Schiene. Also da musst du immer ziemlich fokussiert sein, das ist immer noch ganz wichtig. Haben wir sonst noch Sturzursachen beim Rennrad? Ja, Kurve zu steil nehmen, wegrutschen,
sich erschrecken und zu sehr die Bremse ziehen.
Ja. Vor allem die linke Bremse, ne? Wenn man dann die Vorderradbremse, ja, das ist mir auch schon passiert.
Also schreckhaftes Bremsen ist natürlich immer.
Und die Konzentration, ne? Immer versuchen, konzentriert zu bleiben. Ja, was mache ich mit dem Material nach dem Sturz? Carbonrahmen wegschmeißen. Du hast jetzt schon gesagt, Lenker definitiv tauschen, auch wenn du keine Spur siehst, oder?
Ja, Lenker ist schon so ein heißes Thema, wo ich denke, muss ich das tolerieren oder. Ein Alu-Lenker liegt zwischen 30 und 80 Euro, ein Carbon-Lenker liegt zwischen 200 und 300 Euro. Ist die Frage, ob ich das riskieren muss, ob ich den noch weiter verwende, ne? Also Lenker und Vorbau. Ich tue das nicht, würde den immer austauschen, wenn da ein Schlag drauf war. Ein STI-Hebel, bei mir jetzt zum Beispiel, da kann man den ja abnehmen und sich die Schelle, die um den Lenker rumgeht, nochmal angucken, dann kann man den ja auch nochmal benutzen. Da kann ich ja noch, sage ich, das tolerieren, weil so ein DI2 oder so ein SRAM elektronischer Hebel kostet ja auch schon viel, viel Geld.
Mhm.
Und so ein abgeschabter Bremsgummigriff, also diese Hütz, das ist ja Peanuts, ne? Das ist ja wirklich kein Geld.
Ja, das ist auch nur optisch, aber sicherheitsrelevant ist ja im Grunde die Bremse nur, die muss ja funktionieren.
Genau, und beim Rahmen gucke ich mir tatsächlich an, wie der Schaden am Rahmen ist, und das ist aber auch jetzt am Podcast sehr schwer, durch Ton den Leuten zu vermitteln, wo ist da die Grenze. Ich sag mal, gibt es wirklich Spuren am Rahmen, so wie Kratzspuren, die sich in das Carbon eingearbeitet haben, dann ist die Grenze da für mich schon erreicht. Das lässt sich natürlich aus unserer Position immer viel einfacher sagen, als Händler jetzt und ein Privatkunde, der dann sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie seit 5 Jahren diesen Traumrahmen, jetzt ist da, soll das das Ende sein? Und dann kann ich mir gar keinen neuen kaufen, weil in der Liga, ne, das verstehe ich schon, dass man da die Hürde vielleicht doch ein bisschen höher setzt, um ihn auszurangieren. Ach, das könnte ja vielleicht noch gehen oder nicht gehen. Das ist eine schwierige Sache, da eine grundsätzliche Empfehlung zu geben. Man kann solche Rahmen natürlich wegschicken und dann werden die ausbelastet, getestet mit maximalen Kräften.
Mhm.
Aber dieser Test ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Ja, also
Röntgen bringt wahrscheinlich nichts.
Ja, da bin ich der falsche Materialkundler. Also ich habe noch nie gehört, dass man beim Röntgen beweisen kann, dass da eine Delaminierung sichtbar ist und so. Das Röntgen.
Aber wir hatten ja jetzt schon Kunden, die mit ihrem gestürzten Rahmen herkamen. Da hatten wir doch auch zumindest einen Versicherungsgutachter auch mal hier, der da auch nochmal drauf guckt.
Genau.
Und dann wird da.
Naja, also der Idealfall ist ja immer, wenn du nicht schuld bist und jemand anders ist schuld, dann wird der Rahmen, wird gar nicht solche Späße gemacht. Der Rahmen hat Beschädigungen, sichtbare Beschädigungen, dann braucht er auch nicht zum Testen. Wird der raussortiert und die Gegenseite muss den bezahlen. Das ist ja nur, wenn du, sag ich mal, selber der Verursacher bist und sagst, boah, das kostet jetzt mich mein Geld, ne? Und ich muss jetzt einen neuen Rahmen anschaffen. Das ist ja immer das, wo dann Kummer groß ist.
Da gibt es aber zumindest von den vielen Herstellern ja Crash Replacement, wo man sagt, man kriegt es zumindest günstiger einen neuen Rahmen.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem
Geld. Ja, ja. Klar.
Das gilt übrigens natürlich auch für Stahlrahmen und auch für Aluminiumrahmen. Ne? In der Regel, wenn du da einen heftigen Sturz hast, ist der Aluminiumrahmen auch unbrauchbar.
Mhm.
Also da würde ich jetzt auch nicht so viel Vertrauen mehr geben. Vielleicht Titan noch eine kleine Ausnahme, weil es natürlich noch viel mehr verkraftet, wenn du da am Rahmen jetzt Kratzer oder Dellchen hast oder so, da ist natürlich Titan vielleicht nochmal herausstechend.
Hm. Ja. Okay.
Na, aber ja. Material, klar, das was offensichtlich
das heißt,
ist,
der
so
Tipp,
wie Lenker, der muss weg. Helm, ja. Wenn der Helm Kontakt hat, weg.
Ja. Ja. Und mit dem Rahmen im Zweifel zu einem Händler gehen, ob der euch eine Freigabe geben kann, und der wird im Zweifel euch keine geben. Im schlimmsten Fall, aber wenn der euch sagt, fahrt den weiter, dann kann man dem wahrscheinlich vertrauen, weil der,
ja,
oder?
Ja, ich habe das ja oft hier, ne, ja, wo ich dann mit dem Kunden genau diese Gespräche führe. Was war das für ein Sturz? Gab es eine Kerbwirkung? Oder jetzt zum Beispiel bei mir, nehmen wir jetzt, das ist jetzt ja auch irgendwie blöd, dass ich mich jetzt als Paradebeispiel durch diesen Sturz, das ist ja auch ein komisches Szenario, ne? Aber so aus der
Seite. Das hast du doch extra nur gemacht für diese Folge.
Für diese Folge. Also wenn man aus der Kurve wegrutscht und man weiß halt, der Rahmen ist nirgendwo aufgeschlagen, sondern der Lenker ist aufgeschlagen, der Griff ist aufgeschlagen, der Schuh, ich habe mir die Schnallen vom Schuh weggerissen, das heißt, der Schuh hat Kontakt, das heißt, es lag auch mein Bein und mein Schuh zwischen dem Rahmen. Der Rahmen hat keine Kratzspuren, ich bin mit dem Helm in dem Fall auch noch nicht mal aufgeschlagen, also in dem Fall Glück jetzt. Und ich bin halt definitiv, ja, die Kratzspuren hat nicht der Rahmen, sondern mein Oberschenkel gekriegt, dann habe ich jetzt, so würde ich es auch mit dem Kunden besprechen, dann habe ich kein schlechtes Gefühl bei dem Rahmen. Mhm. Weil der Rahmen hat ja keinen Kontakt gehabt, ja, mit dem Bordstein oder mit der Leitplanke oder irgendwo.
Okay.
Also die Teile, die Kontakt mit der Straße haben, also in dem Fall jetzt bei mir, ist es im Prinzip nur der Lenker und der Griff, der rechte. Und selbst der Sattel ist heile geblieben.
Mhm.
Ja, also das ist ja auch schon mal ein Punkt. Ich saß ja noch auf dem
BN. Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Und selbst den Schuh fahre ich noch den zerschrammten Zustand, habt ihr ja gesehen auf Lappe einmal, der ist halt zerschrabbelt, na und?
Ja,
der ist
halt zerschrabbelt. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus dann. Ne?
Ja.
Gut, jetzt das Thema kleine Reiseapotheke, das ist tatsächlich was wir nicht, also wo ich schon
noch,
Ich glaube, Dan hat immer Ibuprofen dabei.
Echt?
Ja.
Ach, echt?
Aber das war's auch.
Ja.
Ja. Martin hat immer so ein, ich weiß, wenn wir Mountainbike fahren, der hat immer einen Rucksack voll mit Sachen.
Ne, der ist ja auch Rettungssanitäter.
Der ist Ersthelfer, ja.
Ja, Ahnung, der kann das ja auch richtig.
Also wir sind tatsächlich Schlumpfe, ne, weil ich sage dann immer, ich gehe da ins Krankenhaus und ich habe halt unterwegs jetzt da nichts mitgenommen. Ich hatte aber auch schon mal auf La Palma so eine kleine Tasche, ich glaube First Aid von Deuter, so ein ganz kleines Päckchen stimmt. Mal.
Sportlieb hat, macht ja auch so ganz coole Sachen, stimmt. Die man unter dem Sattel klemmen kann und so weiter. Ja, ich habe da auch schon, ich glaube, ich habe auch irgendwas zu Hause liegen, was ich aber dann nie mitgenommen habe. Und leider, ich glaube, das ist in unserem Verkehr hier Straße und sonst wie Handyempfang und so auch alles gar nicht so also, ultra relevant ist. Problematisch. Ist
ja auch nicht, was du mitnehmen willst.
Problematisch, aber wenn du wirklich im Deister irgendwo, ja, Deister geht auch noch, kriegst du auch noch schnell einen Krankenwagen.
Ja, also ich glaube, das war jetzt auch so für uns alle drei. Wir wissen, dass es Krankenhäuser gibt und auch ärztliche Versorgung nicht hoffnungslos ist auf La Palma, aber würde ich jetzt, was weiß ich.
Hattest du bei der Alpenquerung was mit?
Ja.
Siehst du, weil da ist ja kein Empfang im schlimmsten Fall und so, da hattest du was mit, ne?
Da hatte ich ja auch Martin dabei. Den Profi.
Also das heißt,
die Ibuprofen habe ich ganz einfach nur, damit erstmal, wenn es jetzt irgendwie ganz schlimm wird, erstmal der Schmerzpegel gesenkt wird.
Okay, die hast du immer mit. Ja. Ja, ist auch keine Schule. Ich habe mir mal im Leister die Hand gebrochen, da hatte hier ein Freund von mir auch mir sofort irgendwie eine Ibo in die Hand gedrückt. Der hatte auch welche mit. Ja. Das ist eigentlich tatsächlich keine blöde Idee.
Aber das stimmt. Braucht ja gar kein Packmaß, wenn du anfängst mit Mullbinde und Desinfektionsspray und Pflaster und all so eine Sachen. Jetzt sind wir ja in der glücklichen Lage, dass wir vielleicht durch Packtaschen noch mehr Platz haben, ne? Weil wir jetzt mit Arschrakete, mit Packtasche hinten fahren und Rahmentasche und all so haben, da könnte man tatsächlich auch nochmal über seine Hürde springen und ein bisschen mehr mitnehmen. Aber wenn du natürlich so knapp dran bist als Rennradfahrer, wo willst du das ganze Zeug lassen?
Das ist ja die Frage, vor allen Dingen, was willst du alles mitnehmen?
Genau, wo fängst du da an?
Was ist noch so klein, dass du weiterfährst und was ist nachher so groß, dass du nicht mehr weiterfährst?
Und wenn ich irgendwie, also das ist ja ein ganz grausamer Podcast, ich muss mich schon entschuldigen, dass der vielleicht zu grausam rüberkommt, aber stell dir vor, du müsstest einen Arm oder ein Bein abbinden, dann nimmst du eben deine Windjacke. Hm. Dann ist die eben nicht steril, aber du machst dann Knoten rein. Ja. Also
ich glaube,
keine Angst vor diesem Podcast, aber das sind so Gedanken, die ich dann habe.
Ich glaube, in dem Augenblick, wo ich in verlassene Gegenden fahren würde, was weiß ich, du machst eine Island-Rundtour oder sonst wie, wo du weißt, Beispiel. Das dauert jetzt 100 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus oder so, da nimmst du halt was mit. Und wenn du nahe der Zivilisation bist, dann kommt ja im schlimmsten Fall ein Auto vorbei und hat einen Verbandskasten.
Aber guter Punkt, dass du das gesagt hast. Die Alpenüberquerung, die ich mit Martin gemacht habe, mit dem Mountainbike, da hatten wir dabei.
Ja, okay.
So ein Notfallset.
Gut, so viel zu unserem Feedback in dieser Sendung. Denn
ich komme gar nicht drüber hinweg, dass Olaf zwei Tage, das wusste ich gar nicht, dass du da zwei Tage vom Kopf her
Doch, erinnere ich mich noch, ja. Der wollte ja gar nicht mehr mitfahren. Ich glaube, du bist einen Tag, wolltest du gar nicht fahren.
Richtig.
Ja, da wollte er zu Hause bleiben, erinnere ich mich noch dran. Hm. Ja. Ja, so ist das.
Ah, jeder ist da. Oh. Ja.
Gut, dann kommen wir zum Thema, jetzt müsst ihr unsere Urlaubsgeschichten hier ertragen.
Nee, haben ja viel Materialerfahrung.
Ja, tatsächlich, nennen wir es mal Planung, wie wir La Palma geplant haben in diesem Jahr. Und irgendwie fahren wir auch jedes Jahr wieder mit neuen Ideen dahin. Ja, die Insel, wie gesagt, eine der steilsten Inseln der Welt. Du hast gerne mal 15-20% Rampen. Du kannst auch von Meeresebene auf 2400 Meter am Stück hochfahren, kilometerweit. Und das auch nicht mit 7-8%, die man irgendwie vielleicht hier aus dem Harz oder aus den Alpen gewohnt ist, sondern mit 12-15%. Ja, und wir sind sonst gefahren, also die bisher ganz viel mit dem Rennrad, also wirklich reines Rennrad.
Klassisch.
Schon mit einer Kompaktkurbel, sodass wir ein bisschen gut übersetzt waren. Ich glaube, das kleinste war so 34-32, was ich mal gefahren bin, oder 36-32. Das waren so unsere bisherigen Geschichten. Und jetzt wir letztes Jahr schon überlegt, ob wir unser Open mitnehmen.
Genau, das war eigentlich letztes Jahr schon der Plan.
Genau, aber da hatten auch nicht alle von uns ein Open.
Olafs Rad kam irgendwie 3 Wochen zu spät.
Ja. Und wir hatten schon, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Devise, wenn wir irgendwo hinfahren oder was auch immer, dann haben wir auch keine.
Du hattest Angst, dass ich mit einem ungetesteten Rad auf die Insel fahre.
Ja.
Ja. Ja, und wir wollen halt eigentlich, wenn wir hinfahren, auch jeder, dass wir jeder ein ähnliches Rad haben. Also entweder alle Rennrad oder alle Gravel oder alle Mountainbike oder was so sozusagen. Ne?
Weiß das ja, wie es immer, auch im Deister ist. Entweder ja. Wir fahren jetzt alle Hardtail Mountainbike oder wir fahren alle Gravelbike. Genau. Oder meistens müsste es, finde ich irgendwie, ihr wisst das ja, mein Spruch, den ich immer sage, gleiche Waffen.
Ja, ja. Genau, und das war halt bis jetzt immer Rennrad. Das Open war, wie gesagt, war schon mal geplant. Dann haben wir es doch verworfen, auch mit der Angst so nach dem Motto, ja, das teure Rad und so weiter. Haben wir dann
das ist auch interessant, genau. Das war dieses Jahr überhaupt gar nicht das Thema
mehr. Ne, und überhaupt ein Bremsscheibenrad zu fliegen, haben wir auch noch nie gemacht. Das ist jetzt auch das erste Mal gewesen. Und ja, dann war es dieses Jahr aber soweit. Dann hatten wir ja auch das Open White so lieb gewonnen. Im Deister und sonst wie. Und dann haben wir tatsächlich uns, ja, weiß ich gar nicht, wann wir das geplant haben. Im Herbst haben wir gesagt, lass uns doch die Open White nehmen.
Ja, also gebucht haben wir die Reise ja schon ein halbes Jahr vorher.
Ja, ja, aber da wussten wir nicht, welches Rad. Also irgendwann genau. Haben wir ja gequatscht und haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt mit dem Open White. Und zwar, glaube ich, der Key am Open White war letztendlich die Igelschaltung hinten.
Ja, ich denke auch. Ja,
das ist ja überhaupt der Key am Open White. Also als das Open White vorgestellt wurde, waren wir beide ja noch nicht so, dass wir sagen, das ist ein Rad, was wir unbedingt brauchen. Und dann kam irgendwann die Force-Schaltung E-Tap und die Eagle-Schaltung E-Tap, das heißt Rennradhebel, die Funk per Funk hinten das Mountainbike-Schaltwerk mit der Wahnsinn 10x50 Kassette schaltbar. Da war auf einmal für uns alle miteinander, wo wir gesagt haben, das White ist ja ein geiles Rad, wenn du hinten mit Mountainbike-Schaltung fahren kannst. Nur noch einfach.
Aber der Auslöser war dafür eigentlich, dass wir alle die gleichen Räder und die gleiche Schaltung im Deister gefahren sind. Ja, und dann war die Antwort ja auch relativ einfach. Wir haben alle das gleiche Rad, wir haben die gleiche Übersetzung, die gleiche Schaltung.
Ja, und wir fahren da 16% Steigung, die wir von La Palma kennen und fahren die easy in Anführungsstrichen hoch.
Und letztendlich waren dann die Mountainbike-Reifen auch ein Argument.
Ja.
Denn wir hatten ja alle die also mein 3T und eure normalen Open, die waren ja alle doch mit relativ unstolligen, dicken Reifen nachher aufgebaut und hier war ja dann wirklich dieses Traktionsthema und wir können Mountainbike-Routen fahren, das war ja dann irgendwie so die Geschichte, die
gezogen hat. Ja, Mountainbike, aber
genau. La Palma ist ja auch eine klassische Mountainbike-Insel, aber viel mehr für die Fraktion Downhill, weil das, was Ingo jetzt sagte, von Meeresgrund von 0 auf 2400 Meter hoch, ja.
Viel wird man mit dem Auto gefahren, das haben wir gesehen.
Viel interessanter ist es ja für die Leute, die dann, nennen sie das Europas längsten Trail oder irgendwas, glaube, mit dem meisten Drop oder so irgendwann der flowigste, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber ist ja klar, von 2400 zum Strand runterknallen in eins, das macht schon Spaß. Also es würde mir auch Spaß machen.
Ja, du siehst dann halt, wie die mit dem Anhänger, die ganzen Mountainbikes hinten drauf, dann den Berg hochgefahren werden. Das ist, und da fährst du ja auch wahrscheinlich mit dem Anhänger auch eine Stunde hoch, so ist es nicht.
Das macht auch keinen Spaß.
Ja, ja.
Ja, aber deswegen hatten wir gesagt, Mensch, ein paar Mountainbike-Touren wollten wir auch machen. Das war unsere Grundidee.
Genau, und die Übersetzung. Ich glaube, wir alle waren auch total geflasht von der Übersetzung, wo wir gesagt haben, die hilft uns ja auf der Straße auch weiter. Einfach.
Ja, und das ist schon mal der erste Punkt für unsere Zuhörer, wie sich Sachen verändern. Ne? Also ich war jetzt das 23. Mal, glaube ich, jetzt auf der Insel und immer Rennrad. Und jetzt zum Beispiel, dass man jetzt sagt, ach, die Sachen verändern sich. Ich habe jetzt auf einmal eine Waffe, ein anderes Rad, wo ich den Berg ja viel entspannter hochfahren kann. Okay, mir fehlt vielleicht ein Gang bergrunter, aber ist jetzt nicht mehr im Fokus. Mhm. Das finde ich auch interessant. Und da können wir ja am meisten nachher drüber berichten. Ne?
Genau, und wir haben ja dann auch eine Laufradstrategie uns überlegt. Und zwar, ja, die dicken Reifen, wie ihr sie vielleicht auch schon, wie wir schon viel im Video gezeigt haben und erzählt haben, wie wir im Deister die Trails fahren und auch die Waldwege und so weiter, einfach 2,35 dicke, stollige Mountainbike-Reifen. Du hast, glaube ich, sogar noch einen anderen Reifen jetzt noch drauf gehabt. Als wir hatten den Rock Racer, glaube ich, heißt der. Welchen hast du jetzt von?
Namen habe ich vergessen, auch ein Schwalbe, aber den Namen habe ich vergessen.
Ein Schwalbe, ein bisschen mehr speedig, weniger Stolle, glaube ich. Ne?
Ja.
Und so als Mountainbike-Geschichte. Und dann haben wir uns, glaube ich, relativ lange die Köpfe heiß geredet, was nehmen wir denn jetzt als Rennrad-Laufradsatz mit? Ne, welchen Laufradsatz, welche Reifenbreite, welchen Reifen und so weiter.
Das war relativ spaßig auch. Das hat auch Spaß gemacht, darüber nachzudenken.
Ja, das ist ja der halbe Urlaub, ist ja schon, der halbe Spaß vom Urlaub ist ja schon zu überlegen, was nehmen wir mit.
Ja, das stimmt eigentlich.
Sitzen wir hier abends und philosophieren, was könnte welche man denn
Felge
machen.
Welche Felge könnte denn passen?
Ja, ja. Ja, und letztendlich entschieden haben wir uns über den noch geheimen Laufradsatz, den du letztes Mal nicht nennen konntest. Das heißt, wir haben das gleich mit dem Test verbunden. Wir haben den
Das finde ich recht wichtig, dass so, also wir schmunzeln zwar drüber, ja, ja. Und du hast das auch irgendwo mal in einem YouTube-Kommentar geschrieben, dass ich das nicht sagen wollte. Ich finde es auch ganz gut, ich will das auch erst vorher testen, bevor ich hier rausblase, dass ich den gut finde. Das ist doch auch unsere Qualität. Also nur weil ich etwas optisch jetzt gut finde, es aber gar nicht getestet habe im Feld, dann sowas rauszublasen, gefällt mir ja gar nicht. Mir gefällt es ja tatsächlich besser, erstmal Klappe halten. Fahren, auch tatsächlich mal eine Woche fahren. Wir haben auch alle drei den belastet. Wir beide als Leichtgewichte, Olaf. Ja. Und wenn wir dann nach dem Urlaub sagen, Mensch, das war ein schöner Laufradsatz, dann kann ich hier auch sitzen und sagen, ja, war ein schöner Laufradsatz. Preis-leistungsorientierter Laufradsatz als Carbon-Laufradsatz. Und jetzt kannst du ja sagen, welcher es war.
Nee, ich habe vergessen, wie der heißt. Ich weiß nur die Firma, Ninth Wave.
Ninth Wave, genau. Ja. Also die mit der Zahl 9 und dann TH Ninth Wave ist die.
Genau.
Ist die. Und jetzt ist es so, wir sind ja gerade den ersten Tag wieder da, jetzt gehe ich erst nach diesem Urlaub ein Gespräch zu unserem Produktmanager und sage, der kommt jetzt ins Sortiment. Und ich finde den Weg gut.
Ja, und wie hieß die Felge, die wir da von Ninth Wave hatten? Hast du den Namen im Kopf?
Genau, das war jetzt eine Entscheidung, die habe ich über eure Köpfe hinweg entschieden, über die Felgenbreite. Es war jetzt also eine Anat, hieß die Felge, und dann All Road. Und wir werden die auch verlinken und dann im Shop
also
aufnehmen.
Also so eine Art Gravel-Cross-Felge, kann man so nennen vielleicht.
Der entscheidende Punkt an der Felge, warum ich sie dann mit, also ihr habt euch dann angeschlossen, aber wir waren ja erstmal auf der Suche.
Ja, aber schon gemeinsam, wir wollten was, wo wir möglichst, weil das Wide ja auch breit gebaut ist, wir wollten jetzt nicht einen 25 mm Rennradreifen reinfahren.
Genau, das ist die Information, die wir hier mal geben können. Wir wollten also nicht 25 mm breite Rennradreifen haben, weil dann könnten wir ja auch die Felgen nehmen, die wir im normalen Open, in Anführungsstrichen, als scheibengebremste Felge haben. Die passen ja auch da rein. Ja.
Letztendlich war die Anforderung dann, den Reifen so breit wie möglich zu bekommen.
Ja, und das ist eine schöne Information für unsere Zuhörer. Das heißt, viele, viele Jahre, ich noch mit 18 mm begonnen und dann bis 25, aber das 25 mm waren die breitesten Reifen, die ich je als Rennradreifen auf La Palma gefahren bin. In meinem Rennrad hätten auch nicht 28 mm klassisch felgengebremst mehr reingepasst. Also war das die maximale Breite. Ich glaube, von euch ist auch keiner Rennrad breiter gefahren als
25. Nee,
25,
genau.
25er. Und wir wollten dann aber nicht den Sprung machen, das finde ich eine gute Information, zu 28, 30, 32 mm Reifen, weil das ist ja alles noch, was auf einer klassischen Felge wunderbar Platz findet, sondern wir hatten halt gedacht, wir gehen gleich einen Riesensprung, wir gehen auf so ungefähr 40 mm.
Ja, 35 bis 40 war die Ansage, war so das Minimum, was wir machen wollten.
Bei mir war klar Minimum mindestens 40.
Okay.
Ja, also 35 wäre mir noch ein bisschen zu schmal gewesen. Das war die Anforderung und danach haben wir die Felge ausgewählt, dass sie halt genug Maulweite hat, dass der Reifen nicht so... Ja, wie soll man das beschreiben? Wenn man das Omega-Zeichen sieht, dann, das vergleiche ich immer ganz gerne mit dem Reifen, dass nicht die Felge zu schmal ist und der Reifen dann so einen riesen Bogen macht.
Dass er nicht so ein Ballon wird, sondern dass es so eine homogene...
Genau, dass die Felge halt auch eine gewisse Innenbreite hat, eine Maulweite hat. Und da sind wir darauf gestolpert. Und was auch wirklich ein Punkt war, kann man ja offen auch sagen, das ist ja alles wahnsinnig teures Zeug, was wir durch die Welt fliegen. Ja. Und es war jetzt auch mal ganz okay, vielleicht mal nicht so einen super teuren Carbon-Laufradsatz zu nehmen. Und
das
da passte der natürlich super.
Und ja, vor allem Ninth Wave wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Form. Das ist ja so ein bisschen eine Geheimtipp-Felge auch für viele oder Laufradsatz, weil der ja tatsächlich sehr, sehr gute leichte Werte hat.
Genau.
Also wirklich nicht weit weg ist von den großen Herstellern, die vielleicht nochmal 10 oder 20 Gramm weniger wiegen, aber vom Preis her in einer Liga spielt, wo was halt wirklich angenehm ist. Ich weiß gar nicht jetzt.
Ja, in der Regel liegen die Laufradsätze, je nachdem, welche Narbe du nimmst und welche Qualität da der Narbe du da verbaust, liegst du zwischen 12 und 1400 Euro für einen Vollcarbon-Laufradsatz.
Und die wiegen auch das gleiche, wie sie was sie kosten.
Also tatsächlich
1400 Gramm.
Viele Leute sind vielleicht erschrocken. Wir müssen immer noch dran denken, dass wir auch noch ein paar Einsteiger haben, für die das unvorstellbar ist. Aber wenn ihr das vergleicht, es gibt halt viele, viele Carbon-Laufradsätze, die erst ab 2000 Euro als Laufradsatz beginnen. Und dann entschuldige ich mich bei den Leuten, die jetzt geschockt sind von dem Preis. Aber das ist dann schon nochmal ein Sprung, wenn man jetzt sagt, pass auf, man orientiert sich eher bei 1200 Euro. und habe aber trotzdem ganz gute Qualität. Ja. Und muss nicht unbekannte China-Sachen von Alibaba importieren. Da bin ich nämlich ein bisschen allergisch gegen.
Ne? Genau, also das ist wirklich eine solide. Und wie gesagt, vom Gewicht sind die nicht weg, weit weg von den 2.000, 3.000 Euro Felgen. Von der Optik super schick. Das sah, also muss ich wirklich ja, sagen, sehr dezent. Ja. Das Ninth Wave sehr dezent drauf und irgendwie wirklich schick gemacht. Auch diese breite Felge mit den breiten Reifen sah schick aus.
Wir sind ja alle drei bei Strava. Wer also bevor die Produkte bei uns auf die Webseite kommen, ja, klar könnt ihr mir jetzt schon eine E-Mail schreiben, aber wer uns bei Strava folgt, der kann ja auch gucken nach ein paar Bildern, ja, die wir gemacht haben, da sieht man die Felgen ja
vielleicht. Oder Instagram oder was auch immer, da sieht man es auch und sicherlich, das ist auch einer der Pläne, die wir noch haben, wir müssen auch mal dieses Rad mit den, also das White Setup, so wie wir es gemacht haben, mal mit einem unserer Räder hier mal vor die Kamera halten, vielleicht auch mal zeigen, ja, hier, das war unser Setup, wie wir es auf La Palma benutzt hatten. Hatte ich auch schon im Hinterkopf, das auf der Insel zu machen, aber irgendwie ist man
auch mal froh,
wenn man nicht arbeitet. Aber das müssen wir dann auch mal machen. Also das war unsere Strategie. Gehen wir zu den Reifen. Da hatten wir dann relativ... Also
Felge sind wir alle drei super zufrieden
gewesen. Super zufrieden.
Da gab es nichts zu meckern, ne?
Ja. Also ist der Knaller. Ja. Ja. Und wirklich, wirklich der Knaller. Ja, dann ging es um die Reifenwahl und dann finde mal einen 40 mm Reifen, der slickig ist. Das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich nicht so einfach. Und wir haben jetzt drei Modelle zur Verfügung gehabt, die uns zumindest in der Kürze der Zeit, da waren wir auch wirklich relativ spät dran, uns diese Reifen da irgendwie mal zu bestellen.
Das ärgert mich. Das ja, ist der Fehler geht auf mich.
Ja.
Ne? Dass wir halt, wir haben uns das zu spät überlegt mit den, ja, ja, mit den breiten Reifen.
Ja, das war ja eher das Thema.
Genau.
Ja, können wir ruhig drüber reden.
Naja, also, da haben wir dann tatsächlich, und da war jetzt das einen, den Namen vergesse ich immer, von dem einen, den ihr getestet hattet.
Rainy Hurst, der ehemalige Kompass,
ja,
also der gleiche. Und den habe ich bestellt, weil es ein Reifen war, der sehr, sehr leicht ist, extra light. Den bist du schon mal bei Andy Kessler gefahren in der Schweiz. Da stand noch Kompass drauf. Und dann haben wir da mal ein paar Reifen bestellt.
Der war auch 44, ne?
Er war 44 mm breit, ultra leicht. Und wir sind dann auch Probe gefahren. Und pfeilschnell das Ding. Also das hat uns gleich begeistert. Also der Punkt geht mal komplett an den Reifen. Und den wären wir eigentlich auf La Palma gefahren, wenn wir nicht so ein paar Dichtigkeitsprobleme mit den Reifen erlitten hätten. Du warst gar nicht involviert. Ich weiß gar nicht, warum du nicht involviert warst.
Ja, ich war irgendwie weg.
Ingo war im Harz.
Ah, Ingo
war im Harz. Ich war im Urlaub, kurzer Urlaub mit da, ja genau.
Und dann haben Olaf und ich den Reifen auf diese bekannte Ninth Wave Felge aufgezogen. Und das ist jetzt mal ein Bericht für Leute, die zuhören. Jetzt machen wir ja auch Tests. Die Felge, der Reifen, welches Dichtmittel nehmen wir? Und wir haben uns dann, man muss sich ja für ein Dichtmittel entscheiden. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir nehmen ganz oft Stance. Also das wissen viele Leute, den Mountainbike-Reifen haben wir vielleicht alle, ich glaube alle durchgängig Stance. Ja. Auch du, ne? Hast Stance in deinen Mountainbike-Reifen. Ja. Und dann haben wir das Dichtmittel von Stance eingefüllt und wir hatten, glaube ich, beide das Phänomen, dass der Vorderradreifen sofort dicht war, top war. Alles super war. Und der Hinterradreifen hat an der Seitenkarkasse, ist das immer rausgeblubbert und dann...
Zwischen Reifen und Felge oder
an der Karkasse.
Also am Reifen selber.
Am Reifen an der Seitenwand quasi.
Ja, was ist das? Serienstreuung? Ist das, weil man hinten mit dem Gewicht drauf sitzt? Oder war das denn beim Fahren oder war das schon im ruhigen Zustand?
Das ist schon im ruhigen Zustand.
Dann hat er sich mal eine Nacht gehalten. Dann bist du gefahren. Dann war er in 2 Stunden durch. Dann hat er eine Nacht wieder gehalten.
Okay. Dann hätte man doch einfach den Vorderreifen auf dein Rückgrat.
Wir spielen ja hier fair. Reifen super leicht, extremer Pluspunkt. Olaf und ich wissen, wie Profile fahren, ob die schnell sind oder ob die langsam sind. Pfeilschnell. Also ein Punkt, weil er super leicht ist. 2 Punkte, wie schnell er ist, also vom Abrollverhalten.
War auch bei Nässe gut.
Alles dafür gibt er 2 Punkte und keinen Punkt eben, weil wir ihn nicht dicht gekriegt haben. Zumindest mit der Stance-Milch
nicht. Oder nicht in der Kürze der Zeit. Vielleicht schwer hätte zu man sagen. Mehr Geduld gebrauchen.
Ja, ich würde, wenn ich den Reifen jetzt persönlich fahren, also wir haben uns jetzt dadurch dann leider...
Ja, zumindest für den Urlaub war es
die sichere Variante, den jetzt erstmal nicht zu nehmen, weil wir nicht genug Zeit hatten, ganz einfach. Uns ist die Zeit weggelaufen. Ich würde den Reifen nicht aussortieren wollen, weil er wirklich, also wer was sehr, sehr Leichtes und was Schnelles sucht, dann kriegt er halt diese 3 Punkte dafür von mir. Und den anderen Punkt muss man sich vielleicht erarbeiten, indem man den Reifen dann erstmal auf links krempelt und vielleicht mal mit einer Dichtmilch einpinselt und die wirklich abtrocknen lässt. Das wäre meine Taktik, ja.
Okay.
Und ihn dann montieren. Aber da können wir mal ein gesondertes Video nochmal drauf machen. Habe ich also einen Reifen, der zwar, wo halt steht, tubeless ready und auch tubeless fähig, aber trotzdem gibt es Probleme, den tubeless dicht zu kriegen. Dann würde ich da kommen wir ja später mit Conti auch nochmal zu. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erfahrung von den Urlaub mit den tubeless-Systemen. Dann würde ich dem nochmal eine Chance geben und ist natürlich für Fahrer, die so einen 44 mm Reifen dann irgendwie mit 2 bis 3 Bar fahren wollen, auch ein super Komfortgewinn. Ja. Aber er ist wegen der Dichtigkeitsprobleme halt nicht mit nach La Palma gekommen. Es tut mir leid, aber ist ja auch unser Urlaub, der muss schon 100% funktionieren und dann fehlte uns ein bisschen die Zeit, deswegen ist er runtergekommen.
Okay, und dann haben wir sozusagen, ja, als schnelle Notlösung habe ich mich für den Schwalbe G1 Speed, glaube ich, entschieden.
Der ist 40 mm
breit.
Der hat so kleine Punkte, so kleine runde Kreise oben drauf.
Ja, also Noppen, die aber nicht stören. Also es ist trotzdem eine glatte Lauffläche. Und der war tatsächlich...
die Ingo nicht stören.
Nicht zumindest, genau. Nee, also das Feedback zum Reifen kann ich ja später geben. Aber was man Schwalbe halt lassen muss, ist, du ziehst den drauf, der ploppt rein in die Felge und dann machst du keine Milch rein und der ist trotzdem schon mal dicht über Nacht. Also es ist tatsächlich so, tubeless können die und das ist so der große Vorteil an dem Ding, das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket, das ihr beide aber nicht fahren wolltet.
Also ich glaube, den Punkt geben wir beide auch dem Schwalbe-Reifen. Wir mögen ihn nicht, Olaf und ich. Aber da kommen wir später zu, was der Punkt ist. Der Pluspunkt an dem Schwalbe-Reifen ist, glaube ich, natürlich, machst du drauf, noch nicht mal mit Dichtmilch und das Ding ploppt rein und ist dicht. Ja, das ist schon sehr krass. Ist
dicht ohne Milch.
Da sind wir sehr neidisch.
Ja, das ist...
Ja, ist ein leichter Reifen, ist, wie gesagt, ohne Profil. Ja. Ihr habt aber ja auch auf euren anderen Open... in 650B, den Speed, wie heißt er jetzt,
Conti? Contact Speed von
Conti. Contact Speed. Das ist eigentlich gar kein sportiver Reifen, der ist eigentlich eher so für E-Bikes gedacht. Ja. Hat aber ein Profil, was ich auch geil finde. Ich hätte nur nicht so, er ist halt nicht tubeless ready.
Ja, Olaf, willst du erzählen über den Reifen oder soll ich das machen?
Der Reifen ist einfach nur gut.
Und der kostet irgendwie 15 oder 20 Euro oder so.
Ist nicht teuer. Ja. Das Problem bei dem Reifen sind eigentlich, wir dürfen denen nicht tubeless empfehlen.
Ja.
Und da bin ich auch wirklich, das ist ein wichtiger Teil dieses Podcasts, macht das nicht, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut und auf welche Probleme ihr euch wirklich einlasst. Ja. Und wir werden ja jetzt auch aus dem Urlaub darüber berichten. Macht das nicht. Nehmt dann lieber ein Maxis, ein Schwalbe, ein was auch immer Reifen, der tubeless freigegeben ist.
Dann seid ihr auf meiner Seite, weil ich habe nämlich gar keinen Bock auf diese Geschichte, wenn der nicht richtig gleich reinploppt.
Ja, also das Problem ist, der Reifen ist nicht tubeless ready. Es ist schwierig, ihn dicht zu kriegen auch.
Ja.
Also gleiches Spiel wie mit dem Rainy Hurst Reifen, dem Kompass Reifen. Aber wir haben ihn ja auf den 27,5 Zoll Felgen im Einsatz. Und wenn er dann
erstmal... Da habt ihr noch dicht gekriegt,
haben wir ihn auch dicht gekriegt. Und dann waren wir auch guter Dinge, dass wir ihn auf der 28 Zoll Felge auch dicht kriegen.
Aber es war eigentlich auch ein Zeitproblem.
Es war auch ein Zeitproblem wieder. Das ist auch
wir haben ihn nicht ausgewaschen, wir haben ihn nicht sauber gemacht.
Also
auswaschen, weil da so eine, was nennt sich das?
Naja, wir sind ja auch nicht die Reifenfabrikanten, aber da ist so eine Trennschmiere auf dem Reifen, wenn die aus der Form kommt und die solltest du vielleicht mit Aceton oder mit so einem Reiniger, mit einem Kaltreiniger wirklich abwischen und haben wir halt ein bisschen gepennt alles. Ne? Mhm. Und gleiches Spiel eigentlich wie mit dem anderen.
Vorderreifen also, dicht.
Vorderreifen drauf, dicht, erledigt der Thema. Und das Hinterreifen.
Aber das kann doch nicht sein.
Doch.
Kann doch nicht sein, dass es immer einen Unterschied zwischen Vorder- und Hinterreifen
gibt. Das ist ja vielleicht jetzt wirklich Pech, also Zufall.
Aber es war wirklich,
Mann, das ist wie Roulette spielen, schwarz oder rot, da ist eine 50-50.
Ja, aber das ist ja ein Sechser im Lotto, weil ihr das jetzt an vier Rädern mit zwei verschiedenen Reifen jedes Mal der Vorderreifen funktioniert hat.
Ja. Der nächste Podcast findet nicht mehr statt, weil ich dann im Lotto gewonnen habe.
Ja.
Ja, das war auch eine schöne Variante.
Ja, ja.
Nein, es war wirklich so. Und wir hatten auch beim Hinterrad ein bisschen unterschiedliche Dichtprobleme.
Ja,
ich erinnere mich an den Tag mit der Standpumpe am Rucksack. Ja,
also nochmal kurz, damit die Leute das ein bisschen nachvollziehen können. Olaf und ich, wir lieben einfach das Profil.
Und genau, der Vorteil ist ja der, dass das ganz kleine Noppen sind.
Genau.
Und die aber wirklich bis zum...
Einmal komplett
bis zur Felge gehen.
Zur Felge.
Genau. Und damit kannst du den Reifen relativ schräger legen als so ein Schwalbe zum Beispiel.
Genau.
Sind wir wieder bei Abfahrt. Der Reifen, den kann ich mehr an der Grenze fahren.
Genau.
Deutlich mehr an der Grenze. Ja. Und
er hat auch einen guten Pannenschutz.
Und er hat im Prinzip...
Die Länder auch ganz gut.
Durch dieses
Profil.
Durch diese kleinen Nöppchen hat er natürlich ganz mehr Oberfläche.
Wenn der Reifen weiter einsinkt.
Und wenn ich der Marketingchef von Conti wäre, der ich nicht bin, und wir haben vielleicht irgendwann nochmal die Möglichkeit, da nochmal genauer drüber zu reden. Das ist ja der perfekte Gravel-Reifen. Ja. Den müssen sie mit einer Pannenschutzeinlage weniger machen. Das gleiche Profil.
Und tubeless.
Tubeless ready. Ja. Und dann wäre das der Knaller-Reifen für Gravel. Aber ja, gut.
Also, ist ein Autohersteller.
Wir haben Schwierigkeiten, natürlich jetzt einen Reifen hier zu erwähnen, den wir nicht freigegeben tubeless fahren wollen. Wir sagen es ja zumindest hier ehrlich rein. Ich empfehle das wirklich nicht für Leute, die nicht wissen, was sie tun. Macht das nicht. Ihr habt Probleme mit dem Reifen, wenn der nicht tubeless ready ist mit den Felgen. Und es gibt hier ganz klar die Absage, macht es einfach nicht.
Wir verkaufen den auch nicht.
Genau, also das ist auch ganz wichtig.
Also den Reifen kriegt ihr, aber wir bauen euch das hier nicht auf, gar nichts.
Genau.
Das können wir keine Garantie für übernehmen, gar nichts. Und ihr liegt auf der Nase und wir sind schuld, das geht nicht.
Nein, das geht einfach nicht. Es gibt viele Leute, die machen hier Probefahrten mit mir auch zusammen und dann fahre ich ab und zu natürlich meinen Reifen in meinem eigenen. Und dann für die Probefahrt lasse ich mich ja manchmal noch da hinreißen, aber montiert kriegt den wirklich, das muss der Kunde mit meinen Wegen dann noch mit mir zusammen selber machen, aber es ist die Sache, jemand hat sich dafür für so entschieden. Es klingt vielleicht komisch, aber sofern man gewerbetreibend ist, muss man auch seinen Hintern retten, dass man nicht etwas macht, wie es nicht gedacht ist.
Ne? Und im Zweifel, und tatsächlich bin ich da ja von meiner Psyche anders als ihr, Ich sage, im Zweifel nehme ich lieber Tubeless Ready und ich habe für mich tatsächlich rein von der Psyche ein besseres Gefühl, wenn ich einen Tubeless Ready Reifen fahre. Deswegen bin ich auch den Schwalbe gefahren gegenüber euch mit den Contis, weil es einfach für mich vom Kopf nicht ging. Also es ist tatsächlich so, ich krieg's nicht hin.
Ja, und jetzt kommt der andere Knick im Kopf. Ich weiß, dass mir der Conti-Reifen noch ein kleines Quäntchen mehr Reserve an Grip bietet, wenn ich in die Schräglage bergunter gehe. Und ich glaube, das merkst du auch. Ne? Du bist ja noch ein bisschen ängstlicher bergunter, aber du glaubst, und deswegen ist es ja auch so eine interessante Diskussion. Der Schwalbereifen mit diesen runden Noppen, der ist für mich wie Schmierseife. Ja, und da hatten wir neulich drüber geredet.
Wenn er Staub kriegt.
Ja, gerade auf trockener Strecke braucht man sich keine Gedanken zu machen wahrscheinlich. Ne? Das weiß ich nicht, wie es im Gravel ist. Aber ich fahre sowieso gerade um die Kurven, von daher ist es eh wurscht. Ich bin mit dem ja auch da relativ schnell runtergefahren.
Aber jetzt sind wir, das ist ja der interessante Teil dann vielleicht. Das heißt, das mit dem nicht tubeless ready ist jetzt gar nicht mein Thema. Wir müssen halt eine Variante finden, den tubeless wieder hinzukriegen. Da rede ich ja dann nochmal drüber. Für mich ist wichtig, wie viel Grip hat der Reifen an seiner Grenze.
Die hat er absolut.
Und da ist er spitze.
Ja, man kann ihn vergleichen mit dem Conti Competition.
Das ist der Witz an der Sache.
Das ist der Tour de France Reifen. Das ist der, den wir als Schlauchreifen auch immer gefahren sind, den du natürlich auch komplett beherrscht. Das heißt, das ist das ähnliche oder das gleiche Profil, was der gekriegt hat.
Und das ist das, was mich sehr begeistert. Und wenn man da erstmal so drin verliebt ist und das Vertrauen in diesen Grip hat und weiß, der hat mir schon viele Fahrten ermöglicht, die wirklich an der Grenze waren und wo man sagt, dass dieser Pluspunkt kriegt dann auch der Reifen.
Dann pumpt man auch gerne.
Dann pumpt man auch lieber mal mehr. Okay. Und das Ergebnis von der ganzen Sache war, Du konntest ihn vorne und hinten im Urlaub fahren, musstest ab und zu mal nachpumpen.
Wir aber haben, während der Fahrt nachpumpen.
Ja,
ne? Aber also angehalten. Das muss man dazu sagen. Ja, anhalten, ja. Nachpumpen. Anhalten, und
aber das war halt auch so, wenn du vom Muchacho runter bist von 2,4, dann musstest du mal anhalten unten, weil der Druck weggeht durch die Höhe und dann alle 2 Stunden vielleicht mal.
Ja, ja, aber alle 2 Stunden pumpen, das will, muss man auch wollen. Ne? Das wär, genau. würde mir auch schon auf den Sack gehen,
ja, aber,
um ehrlich zu sein.
Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir genug Zeit gehabt hätten,
wäre der dicht gewesen.
Okay. Also was haben wir jetzt bei den Reifen alle eingefüllt? Wir haben jetzt in unseren Mountainbike-Reifen, die wir auf La Palma hatten, da kommen wir ja noch zu, hatten wir ganz klassisch die Stance-Milch drin, weil das ist ja das gleiche Setup, wie wir es hier im Deister fahren. Ja, haben wir halt nichts geändert. Ne? Ja. Und bei dem neuen Reifen wollten wir der Makov-Milch, die ja auch, die ich ja auch hier schon getestet habe, auch mal im Video mit so einem Schraubenzieher reingesteckt und alles, wollte ich der Makov-Milch auch einen Punkt geben. Die gefällt mir auch sehr gut. Und die Milch hatten wir eingefüllt, also diese, ich sage immer Milch, diese Dichtflüssigkeit von Makov, so eine rosane Konsistenz ist das, ne? Und
die scheint etwas langsamer zu sein
in der Geschwindigkeit, wie sie abdichtet.
Ne? Diese, na gut, aber das ist jetzt ganz schwierig, ist natürlich ganz schwer zu sagen, ob es an der Milch oder am Reifen lag.
Genau, aber jetzt sind wir wieder zurück und jetzt haben wir ja nochmal mehrere Möglichkeiten, das alles nochmal in Ruhe
zu verifizieren. Wir werden nochmal gucken, ob ihr die nochmal sauber machen.
Sauber machen und dann halt irgendwie.
Ja, und bei mir war dann, weil wir waren jetzt ja auch nicht so lange auf La Palma und weil mein Hinterreifen wollte gar nicht.
Den hast du gar nicht hingekriegt.
Den habe ich gar nicht hingekriegt.
Okay.
Das heißt, bei Olaf hat es dann funktioniert mit Nachpumpen. Bei mir hat es auch nicht funktioniert mit Nachpumpen. Und dann habe ich einfach mit Olaf gesagt, also es passiert schon, es muss schon viel passieren, dass ich aufgebe, aber da habe ich dann aufgegeben.
Dann bist du auch den Schwalbe gefahren.
Und dann habe ich hinten den Schwalbe draufgezogen. Ich bin dann die Kombination war dann noch gerade so erträglich. Ja, Gott sei Dank brauche ich sofort, den Schwalbe vorne nicht fahren. Der
aber auch sofort dicht war.
Ja,
ja. Ja. Ja, Pluspunkt an Schwalbe.
Ja.
Deswegen, wir haben weder mit A noch B irgendwelche.
Aber wenn du jetzt sagst Schmierseife, das ist natürlich dem Schwalbe natürlich auch ein bisschen, da darf man so natürlich auch nicht sagen. Du hast natürlich mehr Grip oder gefühlt mehr Grip mit dem Conti, weil der die Stollen um die Seitenkarkasse rum hat und sonst wie. Das bedeutet aber nicht, dass der Schwalbe ein schlechter Reifen in der Kurve ist.
Also nochmal zum langsamen Mitschreiben.
Da reden wir über Quentchen. Das ist genauso, wenn Autoreifentests sagen, ja, das ist jetzt der Testsieger. Das bedeutet aber nicht, dass der drittbeste Reifen.
Wir hatten beide den Eindruck, dass der Schwalbe, wenn der Staub kriegt, sofort wie Schmierseife ist. Genau. Aber nur, wenn der Staub kriegt.
Aber ich bin damit auch im Staub gefahren. Ich hatte das gar nicht, das Gefühl. Also ich habe mich immer sicher gefühlt mit dem Ding. Und ich bin ja in die Abfahrten auch schneller runtergefahren.
Gut, dass du da bist, Olaf. Du musst mir jetzt Rückendeckung geben. Der kapiert es nicht.
Wenn der Reifen Staub kriegt und du fasst mit der Hand drüber, dann ist das wie Schmierseife. Und das passiert bei dem Conti niemals.
Okay.
Da hast du das Gefühl.
Wenn du auf der Straße fährst und der Staub geht dann relativ runter, ist das nachher auch sicherlich weg. Aber das ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt.
Rein vom Anfassen.
Wenn da einfach Staub auf der Straße ist und ich fahre runter und ich fahre nur durch diese Staubschicht, da waren ja diese Zementdinger, wo sie da die Straße aufgestimmt haben, wenn ich darüber fahre und ich habe diese Schmierseife, das ist für mich im Kopf nicht gut. Dann fahre ich lieber einen Conti und pumpe alle 2 Stunden.
Also die Erfahrung als jemand, der den jetzt eine Woche da gefahren ist, ich hatte da nie das Gefühl. Also ich bin ja nun, und ich bin wirklich, hast du ja gesehen, auch schneller runtergefahren als noch vor 2 Jahren. Also von daher weiß ich nicht. Das
ist unser Gefühl.
Ja, ja. Ist vielleicht auch subjektiv, muss man mal gucken, quasi nicht, ob man das objektiv beurteilen kann oder ob man das mal auf den Teststand geben muss.
Es ist schwer, das zu reproduzieren, aber dann, wir geben ja dem Schwalbe den super Pluspunkt, dass er unheimlich toll zu montieren ist und leicht ist und dass er sofort dicht ist und all diese ganzen Pluspunkte gebe ich ja dem Schwalbe. Punkt. Ja, habe ich jetzt ja gemacht. Was das Profil angeht, gebe ich sie ihm nicht.
Naja, ja, dafür gibt es ja unterschiedliche Reifen. Der eine kann das, der andere kann das, ist ja klar.
Und das, was Olaf und ich, deswegen, warum würdest du denn freiwillig einen anderen Reifen fahren wollen, der nicht tubeless ist, warum, wenn nicht denn Profil? Also warum machen wir es denn? Wegen dem Profil, verdammt nochmal.
Ja. Also vielleicht fährst du sie ja nochmal Probe, wenn sie dicht sind.
Wir müssen das nochmal ausprobieren, genau. Also ich kann euch ja nur, also
ich habe das Gefühl, der beißt sich richtig
im fest. Und darum geht's halt.
Der beißt sich richtig im Asphalt fest.
Und weil wir das als Anfangspunkt hatten mit Vertrauen und das kommt total falsch rüber vielleicht bei dem einen oder anderen, aber wenn man schwer ist wie ich und nur noch den Super-GAU erleben kann, also nicht Super-GAU, sondern den mega Spaß hat bei einer schnellen Abfahrt, ja, Material darf man nicht scheitern. Hatten wir ja gerade. Vertrauen, ne?
Ja, und dann muss wie das, gesagt. Also, muss und das
Profil
ist,
eben aufpassen.
Ja. Und ja, ich gucke mir das nochmal ganz genau an, aber wie gesagt, ich kann nur von der guten Erfahrung reden, dass ich halt super zufrieden bin. Vom Komfort, von der Geschwindigkeit, vom Grip kann ich nichts Negatives sagen. Und ich bin jetzt nicht nur rumgeeiert
mit dem Ding. Also du, ja, nicht nur rumgeeiert, aber Punkt, ne? Also ja, es kommt sonst falsch hier rüber. Also kleine Mehrreserve gebe ich halt den Conti und damit ist es auch gut, glaube ich. Ne?
Ja. Alles klar.
Aber interessanter Punkt ist, dass da hatten wir uns, wir fahren ja nun auch Schlauchreifen, geklebte Reifen. Das war eine neue Erfahrung, ne? Dass man sich im Urlaub mit irgendwie Dichtflüssigkeiten und Reifen auseinandersetzen muss. Ja, sonst fahre ich den Conti Competition. Und sonst fahre ich den geklebten Conti Competition, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Was sollen diese Reifengespräche? Der ist geklebt, der ist bombenfest, alles gut.
Ja.
Haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, warum wir immer noch Schlauchreifen-Fan sind, also diese draufgeklebten Reifen als Inlandreifen. Ja, weil da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Der sitzt wie eine Eins.
Ich glaube, einen geklebten Crosser-Reifen gibt es ja noch geklebt, so 32er, glaube ich, 35 vielleicht. Aber mehr wird man auch nicht kriegen mehr in dem Bereich. Ne? Ja,
die Ära geht vorbei.
Ja.
Ja. Interessant wird es ja dann bei der nächsten Tour de France. Wir können das nicht spoilern. Aber bei der nächsten Tour de France können wir ja mal genau gucken, ob es dann die ersten Fahrer gibt, die mit Tubeless-Reifen unterwegs sind.
Also, unterwegs sein müssen.
Also wir spoilern hier gar nichts. Also guckt euch mal die nächste Tour de France an, welches Team welche Reifen fährt.
Ja, ja, das wird jetzt, also es gibt ja Profiteams, die schon Tubeless fahren und ich gehe auch davon aus, dass das dieses Jahr in die Tour de France rüberschwappen kann.
Also wir sagen gar nichts, sondern die nächste Tour de France kann man ja beobachten.
Ja, ja.
Also ich wüsste nicht, dass Profiteams sowas fahren. Was
doch, ich glaube in der zweiten Riege gibt es, zweite, dritte Riege gibt es welche.
Okay.
Ja, ja. Oder zumindest, wie nennt man das hier, diese Continental oder irgendwie was auch immer Teams, ne?
Ich meinte die Teams, die bei der
kommen. Nee, die ganz großen, da weiß ich jetzt noch nichts von.
Das ist gut, dass du da nichts weißt. Das wolltest du auch so sagen.
Ja, ja. Nee. Dann geht es um die Kofferstrategien. Wir sind auch unterschiedliche Koffer gefahren, Fahrradkoffer. Wie kriegt man zwei Laufradsätze nach La Palma?
Ja.
Ganz einfach. Evoque XL.
Ja, genau.
Ja, ja, tatsächlich ist da eine Empfehlung der Evoque Bike. Wie nennt sich die?
Bikeback XL.
XL,
haben genau. Olaf und ich benutzt.
Die ist eigentlich für fette 29er Downhill-Maschinen gemacht mit einem Laufradsatz.
Genau, und wir haben jetzt da zwei reingemacht.
Ihr habt zwei reingequetscht. Ne?
Da gibt es ein Video von mir vom letzten Jahr.
Ja.
Als ich mit der Tasche zurückgekommen bin, habe ich das hier mal gefilmt, wie ich das auspacke mit so ein paar Tricks und Kniffen. Aber da ist die Tasche, über die wir reden.
Ja.
Nochmal erwähnt. Und ja, die haben Olaf und ich gehabt, diese Tasche.
Genau. Und ich bin die Bikeback Pro, die ihr aus meinem Sardinien-Video vielleicht kennt, wieder gefahren und da passen keine zwei Laufradsätze rein. Ich musste den zweiten Laufradsatz extern nehmen. Da habe ich jetzt einfach so eine Zip-Tasche genommen. Da konnte ich zwei so Taschen aneinander kletten. Die war auch relativ sicher. Dann wieder den typischen Trick mit der Regentonnendeckel, damit man von außen nochmal einen Stoßschuss hat.
Leute wissen gar nicht, wovon du redest.
Also wir haben wir hier schon erwähnt, haben wir auch schon in Videos gezeigt, dass man einfach von so einer Regentonne den Deckel nimmt. Die haben zumindest eine Regentonnengröße, hat fast genau die Größe eines Laufrades.
Die 210 Liter Tonnen.
Genau. Ja. Und da muss man so irgendwie nur 1-2 Zentimeter wegschneiden und dann oder sägen und dann hat man tatsächlich nochmal einen perfekten Schutz. Also es ist tatsächlich wie fürs Laufrad gemacht. Und Bikeback Pro bin ich immer noch begeistert von, weil ich halt den Lenker nicht abschrauben muss. Ihr musstet halt den Lenker abschrauben, hattet dafür eine Tasche. Ich musste den Lenker nicht abschrauben, hatte zwei Taschen, wie man es halt macht.
Ja, dafür war, muss man aber dazu sagen, ich habe ja sonst auch so einen großen B&W-Koffer gehabt. Die Tasche ist extrem wendig, wenn man da so ein bisschen durch den Flughafen laufen muss und zum Auto laufen muss. Also das ist, die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut, die ist transportabel, die kriegt man auch bewegt ohne großen Aufwand. Also war ich echt begeistert von.
Ja, also das sicherlich, ich müsste jetzt nicht wollte die nicht extra noch anschaffen, weil der andere Koffer ist definitiv Hat jetzt die zweite Reise hinter sich, bin ich völlig begeistert von. Ja, ich mag auch dieses mit diesem, das habt ihr ja auch, dass man diesen Ständer da drin hat. Das heißt, man baut alles außerhalb des Koffers auf und stellt das zusammen fertig gepackte Rad dann nur noch rein.
Du hast auch einfach keinen Bock, den Lenker abzuschrauben.
Nee, das kommt noch dazu, ja. Wobei, das wäre das jetzt das kleinste Problem davon mal ab.
Da habe ich eigentlich auch keinen Bock zu, aber das hat mich diesmal echt überzeugt, dass die Tasche so wendig ist.
Ja. Ja. Und was noch wichtig wäre, das wird auch oft gefragt, ich finde Hardcase ist auch nicht schlecht. Ja, also gegen Hardcase habe ich auch gar nichts einzuwenden. Finde ich auch gut und geräumig und schützt auch gut. In dieser Konstellation, wie wir unterwegs wären, hätten wir vom Gewicht her dann ein Problem gekriegt, weil wir sind dann EasyJet geflogen, Olaf und ich. Du bist ja Condor geflogen, bei Condor weiß ich es gar nicht mehr, aber EasyJet hatte 32 Kilo als Maximalgewicht. Und ich hatte knapp 30 und ein paar zerquetschte.
Ja,
und
wegen du warst zwei Laufradsätze.
Genau, und auch Mountainbike-Laufradsätze sind auch schwer.
Ja.
Und das heißt, der Softbag, so nennen wir ihn jetzt mal, mit dem inneren harten Gestell und letztendlich vier Laufrädern, zweimal vorne, zweimal hinten, der hatte dann schon 30. Und wenn ich das an ein großes Hardcase genommen hätte, dann könnte es eventuell Diskussionen geben, wenn das dann über 32 ist. Und das sollte sich auch jeder überlegen, wenn er einen Koffer anschafft, dass er überlegt, kommt ihr über diese Grenze?
Ja, ja.
Weil das wird in Zukunft sicherlich auch nochmal harte Konsequenzen ziehen. Du siehst ja, wie die Fluggesellschaften drauf achten. Nee, nicht 23, 20 Kilo oder wie immer die ganzen Gewichte bei den Koffern schon so sind. Und man konnte zum Beispiel bei EasyJet auch sagen, ob man das normale Aufgabengepäck 15 Kilo oder 23 Kilo haben will. Also du merkst schon, auf welcher Welle da schon diskutiert und gefeilscht wird. Und das sollte man vielleicht nochmal
drüber. Extrem safe mit dem Gewicht.
Ja, und da bei dem Softbag, da lagen wir gut. Du hast deinen ja eh nicht gewogen.
Nee, weil ich wusste, dass ich unter 20, dadurch, dass ich meinen Laufradsatz da nicht drin hatte, ich habe immer so, doch auf der Rückreise wurde er gewogen, da war er so bei 26 oder so.
Ah ja.
25. Ja. Oder noch, oder 23, weiß ich nicht.
Aber das ist nicht ein unwichtiger Punkt, wenn man mit zwei Laufradsätzen fliegen will. Das ist ja ein Feedback auch von unserem Urlaub.
Da passe ich sowieso mal auf, dass das Eigengewicht des Koffers sollte nicht mehr als 11, 12 Kilogramm sein, damit man, weil ich auch immer noch meinen ganzen Kram da, Wäsche und alles mit reinpacke, zwei Paar Schuhe waren, also bei mir waren zwei Paar Schuhe drin, Wäsche, Helm, Trinkflaschen, was nicht alles, ein bisschen Werkzeug. Konntet ihr noch was dabei legen? Oder
ja,
was
ja, ich habe auch so ein bisschen drin.
Okay.
Ja, ja, das machen wir auch.
Ein paar Schuhe drin.
So. Ja, ja. Und dann geht das Gewicht relativ schnell hoch und so hast du halt die Reserve, dass du alles noch einquetschen kannst. Ne?
Ja, also Softbag war die richtige Wahl.
Gut. Genau. Gut. Und die Bikepack Pro auch, wie gesagt, zweiter Laufradsatz, keine Chance. Das muss man dann separat. War jetzt aber auch okay, weil ansonsten liebe ich den Koffer und auch dieses schnelle Auf- und Abbauen des Rades. Also der hat sich auch tatsächlich jetzt bewährt, die zweite Reise schon.
Und was auch krass ist, du hast deine Bremsscheiben, glaube ich, komplett dran gelassen.
Ja.
Ja. Und wir hatten aber unsere Bremsscheiben abgeschraubt.
Okay.
Ja, weil es
sicherheitshalber.
Genau.
Ja, aber so ist jetzt auch nichts passiert. Da habe ich tatsächlich.
Auf der Rückreise habe ich es auch nicht abgeschraubt, aber auf der Hinreise. Auf der
Rückreise, ja, aber da hatte ich auch jetzt gar nicht so die Angst drum. Beziehungsweise wir haben ja auch dann Ersatzteile mit dabei gehabt. Unter anderem Bremsscheiben.
Ja, aber das ist. Wenn die Kundin das jetzt hier hört, dann weiß sie genau, dass sie angesprochen ist. Aber habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich mache ja auch Fehler. Und als letztes Jahr eine Kundin eine verbogene Scheibe auf Mallorca hatte, habe ich dann gedacht, ja, ich Idiot, in der Beratung sollte ich den Leuten ja auch mit auf den Weg geben, nehmt eine Ersatzbremsscheibe mit.
Wenn es nur eine billige erstmal nur ist.
Aber du hast eine dabei, falls sie verbogen ist und einen Schlag kriegt. Das ist natürlich etwas, weil wir ja nicht immer davon ausgehen können, dass die Leute unser ganzes Gesabbel hier aufnehmen, ne, mitkriegen. Das haben wir schon öfters gesagt. Nehmt eine Ersatzbremsscheibe mit.
Genau.
Jetzt sagen wir es auch nochmal.
Ich habe sogar Bremsbeläge habe ich eingesteckt. Ja. Wobei das bei relativ, dass man die runterfährt tatsächlich im Urlaub, wenn man die vorher geprüft hat, ist relativ unwahrscheinlich. Aber bei La Palma weiß man nie. Dann natürlich Ersatzreifen. Haben wir irgendwie mit dabei gehabt, Schläuche,
ja, und gut,
Tubolito-Schläuche hatten wir mit.
Gut, dass wir eine Ersatzdecke auch mit hatten.
Ja.
Ne, weil
das war die du dann fahren
genau, die brauchte ich dann auch.
Ja. Ja, das übliche Werkzeug. Ja, dieses, du hast hier noch ein Werkzeug gebastelt mit diesen Würstchen oder wie die heißen,
genau,
mit der man zur Not einen Tubeless-Reifen noch flicken kann, wenn mal ein großes Loch drin ist.
Genau, da gibt es ein extra Video, was ich gedreht habe.
Ja.
Da habe ich einen Lenkerstopfen umgebaut zu einem Flickwerkzeug für, wenn das Loch zu groß ist in der Decke, um diese Würstchen da reinzudrücken. Also da kommt ein extra Video. Stay tuned heißt es ja so schön. Und das werde ich euch berichten.
P Pedale haben wir tatsächlich zwei Paar Pedale mitgenommen und auch zwei Paar Schuhe zum Teil zumindest.
Zwei Paar Pedale hätten wir gar nicht gebraucht.
Nein, nein. Das heißt, wir haben einmal die normalen beidseitigen SPD-Pedale. Ich habe ja die Scissor von Speedplay, also auch eine Mountainbike-Pedale. Also immer Mountainbike-Pedale auf La Palma, damit wir zwischendurch auch mal einen Kaffee trinken gehen können, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen.
Und wir haben aber die Mountainbike-Pedale auch gleich abgeschraubt, ne, am ersten Tag und haben Flat-Pedals drauf.
Also ihr habt die, und genau, dann haben wir eine beidseitige.
Wir sind mit Mountainbike-Pedalen angereist.
Ja.
Und haben sie gleich runter gemacht und haben die anderen drauf gemacht.
Das ist ja also witzig. Ich habe die Flat Pedals gar nicht drauf geschraubt. Ja. Ich bin nur mit den anderen gefahren. Ja. Aber ich habe auch natürlich auch nicht, das kommen wir später zu, ich habe ja auch zwei Fahrten verpasst sozusagen. und Schuhe haben wir sozusagen normal unsere Mountainbike-Carbon-Schuhe, die halt keine flexible Sohle hatten. Und dann hat jeder noch ein paar mitgenommen mit einer flexiblen Sohle, glaube ich. Ne? Zumindest du hattest eins mit und ich hatte eins mit.
Olaf hatte normale Zustiegsschuhe, also so Wanderschuhe, Halbschuhe.
Okay.
Und ich hatte von Shimano einen Schuh, der etwas flexibler war, wo man auch ein bisschen mitgehen, besser gehen
besser konnte. Mitgehen kann
auch als eine mit Vibram-Sohle schon.
So eine Vibram drunter.
So einen habe ich auch gehabt, den habe ich tatsächlich auch gar nicht gebraucht dann. Genau.
Weil und das hatten wir jetzt nicht gesagt. Und wir hatten Pedale mit einer Seite normal, ohne einklicken und eine Seite einklicken. Das hatten Olaf und ich. Und die waren so gut, die haben wir gleich abgeschraubt.
Ja, die waren weil auf der Klickseite stand der Schuh auch erstaunlich gut drauf.
Ja. Ja, ihr fahrt ja SPD. Bei mir war es so, dass ich einen Schuh mit SPD, einen mit Scissor hätte. Das heißt, diese andere Pedale hätte ich nur fahren müssen können wegen SPD-System und da hatte ich keine Lust, dann jedes Mal zu wechseln. Das ist dieses Flat Pedal, was war das für eins? Contec? Von Contec. So, das ist eigentlich ganz cool, also auch zu Hause rumliegen. Das müssen sie nur noch mal für Scissor herstellen, damit ich nicht die Platten unter dem Schuh wechseln muss. Ja, aber da will ich eigentlich auch nicht wieder von weg, ne? Aber es ist tatsächlich, SPD ist natürlich das kompatiblere System für alles, ne? Und da gibt es auch diese, na gut, die Shimano-Schuhe kann ich auch mit Scissor fahren, so ist es nicht.
Das ist nicht das Problem, aber das Pedal nicht.
Aber ich habe keinen Flat Pedal und das, gut, ich brauche das tatsächlich nicht.
Jetzt,
ihr brauchtet es schon, da kommen wir später zu.
Wirklich?
Ja. Was noch ganz interessant ist, ist vielleicht, was wir so an Kameras mit hatten, beziehungsweise, weil wir haben tatsächlich zwei Videos gedreht. Einmal so eine Gravel-Tour, einmal eine andere Tour, kommen wir später zu. Ich habe am Ende des Tages zwei GoPros dabei gehabt. Eine am Lenker, eine für die Trikottasche, sodass ich immer die Möglichkeit hatte, am Lenker in die Kamera zu sprechen, in der Hand die zu halten, um in die Kamera zu sprechen und aber nicht jedes Mal vom Lenker abschrauben zu müssen. Habe ich tatsächlich eine Doppelstrategie sozusagen gemacht. Dann die Sony RX106, das ist eigentlich die beste Vlogging-Kamera in meinen Augen, die wirklich eine gute Qualität macht mit 1 Zoll Sensor für die Sachen, aber die kann man während der Fahrt schlecht benutzen.
Die ist
relativ teuer.
Oberhalb der
GoPro
schon, ne?
Ja, ja, weit drüber. Liegt, glaube ich, bei 800 bis 1000 Euro oder so, das Ding. Ist aber tonqualitätsmäßig und bildqualitätsmäßig immer ein bisschen besser, aber eigentlich nutze ich die nur, wenn wir stehen, ne, zum Reinsprechen. Während der Fahrt ist so eine GoPro immer viel, viel besser zu nutzen. Das heißt, wenn einer die Vlogging-Kamera für so Filme nutzt, ist die GoPro oder meinetwegen auch eine DJI Osmo Action definitiv nicht doof. Weil der Ton wird immer besser, ist definitiv kein perfekter Ton, aber bei solchen Videos, wo man wirklich Action hat oder tolle Szenen oder was auch immer oder während der Fahrt irgendwas reinsprechen will, das ist halt auch wirklich während des Fahrens auch alles möglich. Und es ist definitiv, machen die GoPros heute schon echt coole Bilder und ich finde auch gerade in den Abfahrten oder wenn du irgendwie im Gelände unterwegs bist, das stabilisiert sich automatisch, das Bild. Hast du eigentlich immer ein super Bild, was du auch vor 5 Jahren so noch nicht hättest machen können, ne, wo du wirklich geile Aufnahmen machen kannst. Und die, da zählt es ja auch, da ist der Inhalt wichtiger, als da jetzt irgendwie mit einer Spiegelreflexkamera zu filmen.
Ich hatte die Insta 360 wieder mit, als kleine 360-Grad-Kamera.
Ja, einmal haben wir die Drohne auch hochsteigen lassen, die hatte ich dann im Rucksack mit dabei an einem Tag.
Die ist auch dieses Jahr nicht abgestürzt.
Nee. Dieses Jahr ist ja heile wieder mit nach Hause gekommen.
Was ganz Neues, Olaf. Wir haben die Drohne wieder mit nach Hause gebracht.
Zu Hause.
Ja, eine DJI Mavic Air habe ich tatsächlich auf La Palma mal im Meer versenkt. Wer das nicht weiß, gestern, ist ein ganz, ganz altes Video von vor 2-3 Jahren.
Gestern war der richtige Tag am Leuchtturm für dich.
Wir waren ja gestern auch am Leuchtturm, Olaf und ich. Ja. Und da war auch wieder so ein super Wind. Da sage ich zu Olaf schon, Ingo hätte die Drohne wieder geflogen.
Ja, ja. Nee, als Unterkunft, das ist vielleicht noch ganz interessant, wir mieten uns einfach immer ein großes Haus. dass wir sozusagen unsere Räder da stehen haben können, dass wir so ein bisschen unsere Privatsphäre haben.
Wichtiger Tipp, La Palma ist nicht die klassische Reiseinsel, wo man ein Hotel bucht mit Halbpension und all so, sondern das ist dafür, seid ihr auf der komplett falschen Insel, da müsst ihr die anderen Inseln ansteuern. La Palma ist definitiv, und das ist eine wichtige Information, das ist so eine richtige Adventure-Insel für Abenteurer, die wandern gehen wollen oder so ein bisschen Individualtourismus machen wollen. Also auf La Palma sollte man sich schon wirklich eine Finca mieten und anders herangehen für die Buchung. Also den Flug buchen und sich einfach da ein Haus mieten oder eben.
Ja, da sind wir immer Apartment. Ganz gut mitgefahren. Und
auch ein Auto.
Auto ist auch
ohne nicht Auto ist auch schwer. Ja, ja.
Mit den Bussen ist ein bisschen schwierig.
Also ihr braucht noch ein Auto gemietet und wer da noch Tipps haben will, der kann uns gerne anschreiben, wer das dann buchen will. Aber ich wollte nur sagen, es ist nicht die klassische Buchung. Ich gehe ins Reisebüro und sage, ich brauche mal All-Inclusive La Palma. Da seid ihr, da habt ihr mit Zitronen gehandelt. Das ist die falsche Insel.
Ja, es ist generell eine individuellere Insel, viele Wanderer unterwegs. Also es ist jetzt nicht so der Touri-Touch, den man woanders vielleicht hat. Also es ist schon so ein ganz eigenes Klientel, was da unterwegs ist. Also Mountainbiker, wir so als Ausnahme als Rennradler und ganz, ganz viele Leute, die zum Wandern hingehen. Also auch ältere Semester, die dann
haben halt auch Wanderurlaub gucken, da. Wo man das Haus hinlegt. Weil du ja auch für die Radinfrastruktur, wenn du da was holen willst oder dir was mieten willst, das ist ja nicht so verbreitet wie auf Mallorca, wo es dann 15 Hürzler gibt.
Ja, muss
man vielleicht auch nochmal sagen. Man kriegt was, klar, aber man hat dann schon ein paar weite Wege vor sich.
Man kann glaube ich, auch Räder mieten. Das einen gibt es auch Stationen, wo man sich Räder mieten kann. Ansonsten ist die,
Westseite.
Die Westseite ist die wetterschönere, also lieber rüberfahren, als weil da ist eigentlich immer Sonne und Wärme, immer 3-4 Grad wärmer.
Ja. Naja, und diese Passatwolken, die da irgendwie so auf 1500 Meter rumeiern, die sind immer auf der Ostseite und hängen dann da.
Naja, genau.
Das heißt Westseite.
Ansonsten Essen kann man auch gut. Wir gehen eigentlich meistens abends da immer schön essen. Auch kompatibles Essen für Vegetarier, Veganer ganz gut.
Das ist auch ein Highlight eigentlich auf La Palma, dass die Infrastruktur für Essen gehen ist einfach auch super und auch super günstig.
Ja, relativ günstig, das stimmt.
Das muss man wirklich sagen.
So, wenn du in Hannover essen gehst, zahlst du mindestens ein Drittel oder noch mehr für so einen Abend mit 3 Personen.
Und auch einfach sehr gut.
Also genau, sehr gutes Essen.
In allen Dings, wo wir waren, alles sehr gut.
Frisch gekocht und selbst am Strand in Tazacorte sind gute Restaurants, wo du wirklich gutes Essen kriegst, wo du sonst denken würdest, naja, das ist alles hier Touri-Nepp. Nee, da gibt es auch echt gutes Essen.
Und Frühstück machen wir immer individuell selber am Haus.
Genau. Flüge, da kommen wir jetzt gleich, wenn es darum geht, dass ihr 2 Fahrten oder 3 Fahrten mehr machen konntet als ich. Letztendlich musstet ihr umbuchen, weil Condor die Fahrräder nicht mehr mitgenommen hat. Das haben wir letztes Mal schon erzählt.
Das heißt, die Firma.
Wenn ihr jemals eine E-Mail kriegt, dass irgendein Flug umgebucht ist, kann es sein, dass man dieses ganze Spezialgepäck nochmal neu buchen muss. Und das haben wir damals nicht mitbekommen. Also immer die E-Mails durchlesen. Die sehen manchmal sehr unscheinbar aus. Und wir denken, ja gut, dann buchen sie es halt um. Ist mir doch egal. Ne? Nee, man muss dann nochmal alles neu klicken. Condor hat netterweise auch mein Essen vergessen.
Unglaublich.
2-mal Hin- und Rückflug. Also beides mal. Und ich habe dann zum Glück ja immer Cliff Bars dabei, damit ich nicht komplett verhungere.
Ja, aber ist ja nicht der Plan.
Ja, aber das...
Wir haben zum Beispiel auf dem Rückflug vorher noch eine SMS bekommen, dass auf dem Hinflug die Fluggäste alles aufgegessen haben und wir möchten uns doch im Terminal was kaufen, weil es nichts mehr gibt.
Aber fand ich zumindest auch echt
gut. Immer eine Info, also gab es auch kein Essen. Okay, ist ja
und lustig. Im Flugzeug haben sie auch gesagt, wir haben leider nicht mehr so viele Sandwiches, weil die Hinfluggäste schon so viel gefressen haben.
Die haben
das nicht gesagt, dass sie viel gefressen haben.
Die haben sich dafür auch entschuldigt. Also das fand ich, war auch eine ganz...
Aber da kommen wir zu.
Also ich bin halt...
Die Firma Condor hat jetzt für unseren Podcast komplett versagt.
Naja, die haben verschissen. Nein, das nicht. Die sind tatsächlich die letzten Jahre immer gut gewesen. Aber jetzt, gut, wer weiß. Das ist auch viel, viel schiefgegangen in dem Unternehmen mit Thomas Cook und so weiter. Ich war da ich habe ja mein Fahrrad zum Glück irgendwie noch mitbekommen. Es ist halt der einzige Direktflug, der ab Hannover geht, immer eine Woche lang. Und ihr musstet jetzt nach Berlin mit EasyJet fliegen. Hattet aber dafür letztendlich 3 Tage länger, hattet aber natürlich diese Berlin-Anreise. Und jetzt im Nachhinein, ich war immer so, oh, 5 Stunden Flug und vorher nochmal 3 Stunden mit dem Auto nach Berlin und sonst wie. Jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, ach, eigentlich auch ganz cool, ihr habt wenigstens 10 Tage gehabt. Ne? Ja, also die 10 Tage machen es wieder wett.
Ja, wir können ja sagen, wir nehmen den Podcast jetzt um die Mittagszeit auf, wir sind heute Morgen um 3 nach Hause gekommen.
Ja, das ist der Nachteil, ne? Ja.
Lange Nacht.
Lange Nacht, ja, ja. Ja, aber dafür die 10 Tage sind es, glaube ich, wert. Also im Nachhinein würde ich jetzt fürs nächste Mal vielleicht auch, wenn es diese Option wieder gibt, vielleicht auch die 10 Tage machen wollen. Ja. Bin ich ja ein bisschen neidisch, dass ihr da 3 Tage länger hattet. Gut, also das dazu, dann gehen wir mal, ja, jetzt...
Aber wenn wir den Fluggesellschaften auch mal bewerten wollen, wir hatten ja auch schon mal über Ryanair geschimpft, als wir nach Italien geflogen sind.
Ja, das stimmt.
Und jetzt schimpfen wir ein bisschen über Condor und wir haben ja mit denen gar keine Verträge und das ist ja immer das Schönste, wenn man so komplett neutral hier erzählen kann, welche Erfahrungen machen kann. Eins ist mal ganz klar, bei EasyJet hat aber auch echt alles von vorne bis hinten gestimmt.
Ja. Trotz dem, dass man die so als, dass die nun extreme Billigflieger sind.
Wo sie ja, wir haben jetzt auch echt 1100 Euro bezahlt. Was heißt extreme
Billig? Also 1100 nicht pro Person.
Nee, für uns beide.
Ja,
ja, ja, aber ist jetzt nicht so ein 29-Euro-Flug.
Ja, aber wir haben auch erst 2 Wochen oder 2,5 Wochen vorher
aber
gebucht.
Aber es war von vorne bis hinten alles gut und ich finde das immer wichtig. Die Leute hauen immer auch gerne drauf. Ist ja bei uns nicht anders. Wenn mal irgendwas von 100 Sachen mal schief geht, dann wird auch reingekloppt bis zum Ende.
Und trotz sämtlicher Sparmaßnahmen, ihr habt mir erzählt, ihr habt am Automaten da eingecheckt irgendwie.
Das ist spitzen funktionierte gewesen. Alles. War richtig gut.
Also die Rückreise jetzt war ganz normal am Schalter.
Ganz normal am Schalter, aber auch Gepäck extrem gut raus bei beiden Flügen.
Ja. Mhm. Und was. Deswegen, ich möchte das auch, wenn wir ein Fahrrad-Podcast sind. Und vielleicht hört es ja doch der ein oder andere Angestellte von der Firma oder der Vorgesetzte oder who knows, ja. Also von vorne bis hinten hatten wir nur freundliche Leute.
Mhm. Ja.
Und das macht es dann irgendwie, ob es jetzt Condor ist oder Air France oder EasyJet oder Ryanair, aber ein großer Teil der Erlebnis, die du hast, ist ja immer erst, wie sind die Leute.
Ja, die dir
begegnen.
Von Freundlichkeit habe ich bei Condor auch nicht viel gemerkt.
Aber deswegen sage ich es nochmal, und das ist auch gut, der Olaf sitzt ja auch neben mir. Es war von vorne bis hinten.
Das fing schon an bei diesem Self-Check-In.
Genau.
Extrem nette Leute, die dir helfen.
Genau. Mhm. Self-Check-In, dann kam ein Mitarbeiter zu uns und sagen, will Ihnen das nur sagen, stellen Sie erst den schwersten Koffer drauf und nicht den leichtesten, wenn Sie nochmal was rausnehmen müssen und so. Das kann man auch einfach sagen, was interessiert mich das, was die Jungs da machen, haben sie eben Pech gehabt. Also man kann ja immer sagen, Pech für die Gäste, so ist es, aber man kann ja auch, also
okay.
Und auch innen drin, das Kabinenpersonal, Mann, also entweder wahnsinnig gut geschult, aber auch nicht künstlich aufgesetzte Freundlichkeit, kann man eigentlich auch nicht sagen. Und deswegen.
Ja, ich muss bei Condor muss man auch vorsichtig sein. Das war, glaube ich, eine Thomas-Cook-Maschine, in der wir jetzt saßen. Aber man weiß auch nicht, wer, wo, wie, was.
Ich kann nur sagen, dass sie das Gepäck rausgeschmissen haben bei Olaf und bei mir und dass wir umbuchen müssten. Was soll ich denn da jetzt Positives dran lassen?
Naja.
Da fehlt mir ja ein bisschen die Worte.
Sie haben uns ja keine Alternative.
Genau. Und aber ich möchte es jetzt wenigstens.
Also dann hattet, genau, also im Grunde hat
EasyJet-Firma gehört, meine Herren.
Aber so im Nachhinein hattet ihr Glück im Unglück, außer dass ihr jetzt nach Berlin fahren musstet, aber ihr hattet 3 Tage länger. Ja. 200 Euro mehr, glaube ich, als dieses längerfristig gebuchte.
Haben auf dem Hin- und auf dem Rückflug jeweils eine Dreiviertelstunde auch noch gewonnen, weil die Maschine schneller war. Beide Male.
Das war ein Zufall.
Ja, gut, die waren bei uns auch. Das liegt ja jetzt nicht am Personal. Aber es ist, der andere Flug muss ja gecancelt werden. Ne?
Alles gut, jetzt müssen wir mal sagen, wir haben Glück im Unglück gehabt. Wir brauchten nicht 2-mal umziehen. Wir konnten das Haus Gott sei Dank kurzfristig auch noch für die 10
Tage. Das wäre ja auch noch der super Gau gewesen, wenn wir unser Haus nicht hätten verlängern können.
Es ist alles super gewesen.
Und wir hatten tolles Wetter.
Ja,
Wetter war auch schön.
War ein Traum.
Ja. Und das ist auch so ein Punkt, das kann ich auch nochmal den Hörern mitgeben. Es sind ja viele Leute, die auch begeistert sind von Mallorca. Ja, man hat natürlich auf den Kanaren einfach mehr Wettersicherheit. Ob es jetzt La Palma oder Lanzarote oder Gran Canaria oder Fuerteventura ist, du hast ein bisschen mehr Sicherheit mit dem Wetter. Auf Mallorca, auf den Balearen, kannst du dich auch wirklich wegreißen.
Dann kannst du riesiges Glück haben oder auch riesiges Pech.
Kannst du auch extremes Pech haben. Und so extremes Pech, dass es auf La Palma eine Woche lang regnet, das ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, ja, ja. Also es sind ja 20, 25 Grad immer. 20 ist schon kalt und meistens hast du 25, zumindest in der unteren Ebene. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir mal zu unseren, ja, unsere Fahrten und was wir so gemacht haben. Und jetzt kann ich mich ja ausklinken, weil die ersten zwei Fahrten waren ja ohne mich. Bei der einen bin ich vielleicht sogar ganz glücklich. Ihr habt am ersten Tag, habt ihr erstmal nur zur Einstimmung was ganz Kleines gemacht, ne?
Ja, in der ersten, wir wollten auf den Mochacho, also der höchste Punkt auf der Insel ist dieser Rock de los Mochacho, 2400 Meter hoch. Den wollten wir halt mit Mountainbike-Reifen hocheiern.
Ja, also aber nicht die Straße nehmen.
Nicht die Straße nehmen. Nicht die
Straße.
Ja. Und das ging ein bisschen schief in unserer Planung. Ich müsste jetzt bei Strava reingucken, weiß ich nicht, 10-11 Stunden waren wir unterwegs, glaube ich, irgendwie so. Und das war nicht der Plan. Also dafür merkt man, hatten wir zu wenig Offroad-Erfahrung auf Mallorca. Also die Mountainbiker hätten uns dann vielleicht vorher...
Auf La Palma.
Die Mountainbike-Fahrer hätten uns da vielleicht ein bisschen erwarnen können, dass die Strecke, die wir da rausgesucht haben, doch ein bisschen sehr steil war.
Aber wir waren euphorisch.
Aber fahren die Mountainbiker, ist das eine Strecke, die Mountainbiker bergab fahren?
Nein.
Ach so, und warum seid ihr die nicht gefahren?
Wie, bergab? Wir wollten hoch.
Es gibt doch Strecken, die Mountainbiker irgendwie immer bergab fahren, die hätte man ja auch berghoch fahren
das
können.
Das war nicht der Plan.
Der
Plan war, da hochzugehen, auf dem Kamm an der Cumbre lang zu laufen zum Mochacho. Das war ja der Plan.
Okay, sozusagen, ihr seid abseits der Mountainbike-Strecken sogar, genau, versucht hochzufahren.
Es war eine Wanderstrecke und wir haben gedacht, naja, wir haben ja schöne fette Mountainbike-Reifen, gucken wir mal, wie weit es geht.
Das geht schon.
Und,
jetzt verstehe ich das erst, okay. Ich dachte, ihr seid die Mountainbike-Strecke da hochgefahren.
Nee.
Die wäre ja natürlich auch hart genug gewesen zum Hochfahren wahrscheinlich.
Hätten wir auch nicht geschafft.
Nee.
Zu steil.
Aber eine Wanderstrecke ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten irgendwie nach 20 Kilometern dann 2000 Höhenmeter.
Okay. Und wart 5 Stunden unterwegs oder 8?
Oh, weiß ich nicht, muss ich reingucken.
20 Kilometer ging noch. Da waren wir noch gut drauf. Das war ja noch der größte fahrbare Teil.
Ja, also wir hatten halt, wie gesagt, in die Whites die Mountainbike-Reifen reingemacht, sind einen Großteil der Anfahrt mit dem Mountainbike-Reifen gefahren und sind auch ein paar Strecken schön gefahren, aber es gab eben auch Passagen. Leider mussten wir das Rad dann wirklich tragen und es hat uns ganz schön die Socken rausgehauen.
Also tragen, also schieben ging nicht mehr?
Nee,
also es war eng, okay. Es war steinig, es war schmal und du musstest das Rad hochheben.
Olaf hat seine Schuhe ausgezogen, die Radschuhe, und hat dann diese Zustiegsschuhe, die Wanderschuhe angezogen. Und ich hatte ja, wie gesagt, diese Shimano-Schuhe mit dieser Vibram-Sohle. Ja, und da mussten wir schon ganz schön.
Wir mussten schon ganz schön ackern.
Ja.
Wir mussten ganz schön ackern.
Aber
und irgendwann war dann so ein Punkt, das war auch so eine Schlüsselstelle, als du gesagt hast, ich muss mal eine Pause machen. Du warst ja auch nur 30 Sekunden vor mir dran, sonst hätte ich es gesagt.
Ja, völlig im Lack.
Haben wir beide in der Sonne gesessen. Und da habe ich so ein bisschen zweifelnd geguckt. Und dann kam eine Aussage, die werde ich, glaube ich, mein Lebtag nicht mehr vergessen. Dan guckt und sagt, sind noch 20 Kilometer bis zum Mochacho. Wir schaffen 5 Kilometer die Stunde. Das ist perfekt. Wir sind zum Sonnenuntergang oben. Dann sind wir weitergegangen und dann fiel unsere Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 bis 5 Stundenkilometer auf 1,6 bis 1,9.
Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man noch nicht mal 2 Kilometer pro Stunde schafft, dann weißt du schon, wie alpin das Gelände war. Es hat uns leicht zurückgeworfen.
Und dann kam dieser Spanier. Das musst du vielleicht noch mal erzählen.
Ach, du hast ja wenig Leute, die da unterwegs sind. Also bist ja schon echt.
Wenn nur Wanderer.
Ja, und dann.
Und die dann, euch sowieso schon blöd angucken, wahrscheinlich. Ja,
und dann kam uns so ein Pärchen entgegen, 2 Spanier. Und ich habe dann mitgekriegt, dass er uns dann komisch angeguckt hatte mit den Fahrrädern in der Hand und in diesem Stieg da. Dann fragte er, wo es denn hingehen soll, und ich sagte dann, hier, Mochacho. Und die Reaktion von ihm in schallendes Gelächter auszufallen, war schon mal ziemlich ernüchternd für uns, nach dem Motto, Mann, sind die blöd, die.
Wie viel Kilometer war da von dem noch weg?
Boah, hatten wir bestimmt noch 12 oder so.
Ja. Ganz schön spät.
War auch schon ganz schön spät. Und dann war aber die lustigste Sache für uns jetzt, also im Nachgang, war eigentlich, dass er sich komplett kaputt gelacht hat, als wir gesagt haben, wir wollen da hoch. Aber das noch Bessere war, dass er dann seine Freundin nochmal gerufen hat, und wir können ja nicht Spanisch, aber es war klar, dass er ihr gesagt hat, die sind ja bescheuert.
Also so nach dem Motto, Teresa, ich will dir was sagen, loco, bekloppt, Deutsche, alle Mann, bescheuert. Was haben die denn davor?
Und ganz besonders schön ist auch, dass du aus dieser Strecke gar nicht rauskommst.
Das ist tatsächlich etwas, was man
auch... Ja, ich habe auch gerade mir gedacht, vom Vater nicht einfach zurück.
Ja, das geht ja auch nicht.
Wir haben also, und Räder bergab tragen ist noch schlimmer, wie Räder bergauf tragen.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Wir hatten dann so zwei Passagen, wo wir auf einmal wieder so 200 Höhenmeter runtersteigen mussten.
Ich suche nebenbei mal die Strecke raus, wie viele Kilometer das waren.
Und das war die Hölle.
Ja, war... Und wir hatten einen natürlich... Weil wir halt, das ist ja auch schön, den Leuten mitzugeben, was man sich so plant. Und sie sind ja super geplant mit Asphalt und Rennrad. Da kennen wir uns seit über 20 Jahren aus. Und dann bewegst du dich auf ein Terrain, wo du nicht genau weißt, ob du das fahren kannst. Und das geht vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal. Und wir haben ja auch schon Fahrten bei Komoot geplant, die dann irgendwie völlig in die Grütze gingen, weil du dachtest, boah, das soll man fahren können? Das geht doch gar nicht. Und diese Erfahrung haben wir eben leider auch gemacht mit einer. Und wir sind leidensfähig und wir können lange Sport machen etc. Aber wir haben einen ganz entscheidenden Fehler gemacht und das waren unsere Getränke. Da kannst du mal eben erzählen, oder ja, ich suche die Fahrt mal raus. Ich
glaube, du hattest zwei Trinkflaschen und eine halb Liter Cola dabei und ich hatte nur zwei von den normalen Trinkflaschen.
Das, für wie viele Stunden wart ihr jetzt insgesamt unterwegs?
Ich habe es jetzt geguckt. Also die Strecke waren insgesamt 76 Kilometer, 2700 Höhenmeter. Aber wie gesagt, 76 Kilometer, weil wir dann Straße zurückgerollt sind. Ne? Also davon waren dann halt...
Ach ja, das sind ja 40 Kilometer bis zum Haus, 40, genau, 45. Ja.
So, und,
das heißt 76 minus, also 36 im Gelände berghoch.
Bergauf.
2700 Höhenmeter. Und kann man hier irgendwo die verstrichene Zeit sehen?
Drück mal drauf, genau.
Also Bewegungszeit 8,5 Stunden, ne?
Wir hatten aber auch noch ein bisschen Pause, also wir waren über 10 Stunden.
Und ja, ja, Bewegungszeit und verstrichene Zeit sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Naja, und 8,5 Stunden Bewegung mit zwei Trinkflaschen ist ein bisschen blöd. Naja. Ist wirklich ein bisschen voll daneben.
Und 70 Kilometer in 8,5 Stunden ist auch schon blöd.
Ja, es war ein Erlebnis.
Und davon, wie gesagt.
Es war ja der
und
Tag.
Eine Stunde war ja bergab. Das waren ja dann die 40 Kilometer. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich so 7,5 Stunden für diese 30, 35 Kilometer Radwandern, Fahrradwandern, wie auch immer man das.
Aber jetzt wollen wir doch.
Aber es ist natürlich trotzdem ein Erlebnis. Ne?
Also das ist der Witz an der Sache ist, dass wir uns natürlich jetzt, das können wir den Leuten jetzt hier nicht erzählen, wir können uns ja trotzdem kaputt lachen, Olaf und ich, erstmal wie doof wir sind.
Ja.
Da muss man ja auch drüber lachen. Wenn du nicht drüber lachst, dann bist du tot. Ne?
Ja.
Und es ist ja schon eine Sache, wo wir uns dann sagen, okay, muss erstmal jemand nachmachen, die Strecke. Ne? Also es ist ganz gefährlich, wenn die jetzt einer bei Strava sieht und guckt nicht auf die Zeit, dass das 8,5 Stunden sind und sagt, ach, 76 Kilometer, 2700 Höhenmeter, super, das mache ich heute Nachmittag mal. Das geht schief.
Das geht
definitiv schief. Ja,
das geht echt in die Hose.
Und jetzt tatsächlich eine Sache, wenn man nochmal irgendwas Positives aus der Sache rausnehmen muss, dass du überhaupt in der Lage bist, so über 10 Kilometer dein Fahrrad über Stock und Stein im wirklich leicht alpinen Gelände tragen zu können. Das liegt natürlich auch daran, dass das Ding keine 8 Kilo oder 8 Kilo wiegt.
Ja. Mhm.
Das ist natürlich auch okay. Ja, ein 15 Kilo Fully Mountainbike, da kannst du, dann ist der Tag im Arsch.
Ja,
kannst du da liegen lassen und nach Hause gehen.
Ja.
Ja? Also es war auch nochmal interessant, ja. Und das war unser erster Tag. Und der zweite Tag, wo du nicht da warst, das ist eigentlich noch der viel knuffigere als Information für vielleicht einige unserer Zuhörer. Da haben wir die Mountainbike-Reifen rausgenommen, den zweiten Tag dann, bevor du warst ja noch nicht da.
Mhm.
Und haben dann die 28 Zoll Felgen drauf gemacht mit 40 mm breiten Reifen, sind unsere Rampen, die dann so um unser Haus drumherum sind, hochgefahren, also auch immer so 20 und mehr Prozent hoch. Und wo wir, oh, das wissen natürlich unsere Zuschauer nicht, aber wenn man dann oben der Asphalt hört dann auf, wo wir früher nie weiterfahren konnten.
Mhm.
Da sind wir dann so ein paar schöne Waldwege
gefahren
und brauchten dafür auch nicht die Mountainbike-Reifen, sondern dafür diese Gravel-Reifen mit 40.
Das ist ja das Schöne an 40, dass du da tatsächlich auch schon losgraveln kannst.
Wo man dann aber auch sagen muss, die laufen dann oben auf so einer Höhenlinie fast gleichmäßig lang am Hang lang.
Also das war schön.
Schon, das war schon sehr schön.
Ja. Das waren
sind
also
wir auch zu ein paar Orten gekommen, wo wir noch nicht waren.
Ja.
Wir definitiv noch nicht waren.
Ja. Ja, und dann kam ja Ingo an und dann haben wir noch eine kleine Runde gedreht und dann war deine erste Fahrt, welche Fahrt war dann die Mountainbike-Fahrt? War das deine erste Fahrt?
Nee, die erste Fahrt war doch den Berg da hoch.
Den Muchacho hoch.
Nee, wo wir den Asphalt hochgefahren sind.
Ja, ja, das war nur so eine kleine. Ja, das war aber am Ankunftstag, genau, glaube ich. Am Ankunftstag, das, ja,
Nachmittag?
Ja, ja, den meine ich jetzt.
Ja, und am nächsten Tag kann sein, dass
sind wir den Muchacho schon gefahren.
Sind wir Muchacho gefahren.
Genau,
dann also da drauf den Tag, dann die Tour.
Ja, das kann ja Ingo erzählen.
Ja. Genau, Muchacho sind wir einfach hochgefahren. Das ist so ein Ding, da haben wir letztes Jahr auch mal ein Video drüber gemacht, deswegen haben wir dieses Jahr keins gemacht. Und dann sind wir, ja, Muchacho waren wir dann auch schon ein bisschen kaputt und dann nach der Fahrt. Und dann am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich mit den Mountainbikes eine schöne Runde in El Pilar gefahren. Also auch eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke.
Genau, das war ziemlich gut.
Die man auch nicht mehr hätte mit den 40 Millimetern fahren wollen, weil da liegt dann auch schon ein bisschen Geröll und Sand und sonst wie. Das war schon
Mountainbike-mäßig. Das war für mich eigentlich auch eine Erfahrung, dass das nachher dir ganz schön die Kraft raubt. Obwohl das ja wenig Höhenmeter waren.
Naja.
Aber Sand.
Das Gelände, naja, war schon echt anspruchsvoll, vom sandig bis grob steinig. Also
sandig, grob steinig. Du musst relativ, also was ich cool fand, du musst, oder was auch gut ist immer für den Kopf, du musst völlig fokussiert sein auf dem Weg, kannst an nichts anderes denken, liest die Steine oder musst halt gucken, ob irgendwo Sand liegt. Und der zieht dir natürlich, Sand zieht dir natürlich auch den Stecker, weil du in dem Augenblick natürlich viel, viel schwerer treten musst. Waren nur 3 Stunden, haben wir auch nebenbei so ein bisschen per Video gedreht. Rohen Schnitt habe ich auch schon gemacht. Das war auch da, wo wir die Drohne starten lassen haben. Das war durch so eine Art Vulkanwüste. Echt extrem, also von den Eindrücken. Dann fährst du wieder durch Pinienwälder, also dann irgendwie auf der anderen Seite landest du auf einmal im Grün, alles grün bewachsen und Gräser. Und macht ja diese Insel auch so ein bisschen aus, dass du diese verschiedenen Vegetationen hast. Und das war ja für mich zumindest das erste Mal, abseits der Straßen mal wieder was komplett Neues von der Insel kennenzulernen und zu sagen, das ist ja geil hier. Also mit der Mountainbike-Strecke, das war echt. Ja.
Das war es die Mühe dann eigentlich für mich zumindest, das war es die Mühe dann auch wert, den zweiten Laufradsatz, den Mountainbike-Laufradsatz mitzunehmen.
Ja, weil es war wirklich, ich war völlig begeistert von dieser Natur. Es war auch ein noch mehr Naturerlebnis als sonst, weil du wirklich, La Palma ist schon verkehrsarm, du hast halt gar keine Autos mehr um dich rum, aber auch gar keine Menschen, da war kaum einer unterwegs. Das war echt toll.
Ist dann auch nicht mit Wanderern überlaufen oder so, wie man vielleicht jetzt den Eindruck bekommen könnte.
Nee. Ja, das
verläuft sich dann im wahrsten
Sinne. Das ist ja überhaupt das Gute an La Palma, dass es im Moment sich alles noch super verläuft. Das heißt, auch an Leihwagen und sonst wie, das sind dann am Muchacho stehen dann vielleicht mal 10 Autos, die da hochgefahren sind, um sich das da anzugucken. Also es ist nicht so wie in den Alpen, wo halt riesen Auflauf ist dann an solchen Gipfeln, sondern da ist das alles entspannt und dann alle 5 Minuten überholt dich mal so ein Auto an so einem Pass. Das ist schon echt geil. Ja, aber eigentlich das Highlight, die Königsetappe, die wir schon seit Jahren immer mal so einfach so in abends immer beim Essen gesagt, Mensch, morgen fahren wir mal El Pilar und dann den Muchacho.
Ja.
2 Berge. Für alle, die es nicht wissen, 2 Berge können, einer davon geht sozusagen von 0 auf 1500 Meter hoch, der zweite geht von 0 auf 2400 Meter hoch. Und man hat ja auch noch die Anfahrt und Abfahrt und hinterher und so weiter. Und das war tatsächlich eine Tour mit 4600 Höhenmetern am Ende.
Ich fand's gut.
Ja. Ein schöner Tag.
Naja. Und tatsächlich haben wir die ziemlich gut gemeistert, fand ich.
Also ich glaube, da ist die Übersetzung halt der Hit gewesen. Da haben wir ja noch gar nichts drüber gesagt. Also mit einer schweren Rennradübersetzung wäre der Tag ganz schön in die Grütze gegangen. Aber mit der Mountainbike-Übersetzung war das doch einfach schön.
Also die ersten 1500 Höhenmeter da bis El Pilar, die waren ja fast lächerlich, um das mal so zu sagen. Das fuhr sich ja total angenehm.
Ja. Wir haben ja noch gar nichts über die Übersetzung weiter, also wie wir genau übersetzt gefahren sind, gesagt. Stimmt. Also das war, also eine Mountainbike-Kassette zu haben und den Berg ganz entspannt hochzufahren, ist ja ein Geschenk auf der Insel. Und kann ich dir, die Strecke ist ja auch bei Strava, die können wir ja verlinken.
Genau, das ist tatsächlich ein Rundkurs, wo wir sozusagen einmal fährst du über die gesamte Insel rüber, was immer bedeutet, du musst einmal über 1500 Meter hoch. Übrigens auch eine ganz schöne Strecke, eine der schönsten Auffahrten. Seht ihr dann auch im Video, ich habe da auch ein zweites Video haben wir da gemacht. im Rohschnitt sind das jetzt 35 Minuten. Ich muss mal gucken, ob ich das noch ein bisschen runterkürzen kann.
Oh, ist ein bisschen lang.
Ja, ja. Aber ich habe erstmal alle Szenen mit reingenommen und da sieht man dann auch, wie man durch diesen Pinienwald fährt und so. Echt schön. Mhm. Und
die Abfahrt.
Eine super Abfahrt nach Santa Cruz. Santa Cruz ist die Hauptstadt. Also, dann fährt man wieder runter. Ist sozusagen, sind wir einfach auf dieser Schlechtwetterseite, in Anführungsstrichen, die trotzdem gutes Wetter hatte dieses Jahr. Einmal runtergefahren und dann ist tatsächlich das Highlight, haben wir da unten noch was gegessen und dann ist natürlich das Highlight, dass wir in Santa Cruz
auf
Meereshöhe sind, um dann wirklich, und ich glaube niedriger geht auch nicht, weil von der anderen Seite kommst du gar nicht so weit runter.
Nee, auf der anderen Seite kommst du nicht ganz bis zum Wasser runter, da fehlen dann glaube ich 50, 60
Meter. Genau, wir sind auf 16 Meter Höhe gestartet. Olaf ist auf 12 Meter Höhe gestartet, weil er noch runter bis ans Meer geklettert ist mit seinem Wahoo und mit dem Garmin von Dan. Alles auf Video festgehalten. Genau, ja. Und dann fährst du halt die knapp 40 Kilometer nur berghoch.
Genau, und das ist schon ziemlich einmalig. Ja. Und wenn jemand Geschmack drauf kriegen will und der sowas liebt, 40 Kilometer am Stück den Berg hochfahren ist schon auch echt geil.
Wir haben das auch ganz oft gemacht, dass wir halt mit dem Auto hingefahren sind. Und haben nur die Steigung gefahren, weil das reicht auch. Du bist da halt 4 Stunden oder mehr als 4 Stunden unterwegs, nur berghochfahren. Je nachdem, wie schnell das da angehen lässt. Und deswegen, also das und das in Verbindung mit der Anfahrt war halt dann am Ende auch eine 10-Stunden-Fahrt. Oben mussten wir uns dann, irgendwann hat dann eine Zeit lang haben wir versucht zusammenzufahren oder ein bisschen aufeinander zu warten. Irgendwann musste dann jeder seinen Tritt finden, geht halt nicht anders. Und dann war es auch wirklich relativ knapp, dass wir genau zum Sonnenuntergang da oben angekommen sind. Gerade noch, bevor es dunkel wurde.
Ich bin um 18.51 Uhr angekommen und um 19 Uhr.
Du hattest 9 Minuten Zeit.
Perfekt getimt.
Und das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass diese Observatorien, da oben werden ja Sterne beobachtet, sind überall so Observatorien, das heißt Teleskop und so weiter und so Hohlspiegel, also übrigens auch ganz beeindruckend, wenn man da oben ist. Und dann haben wir gesehen, das sind immer so runde Kugeln. Dann haben wir das jetzt das erste Mal gesehen, dass so eine runde Kugel mal aufging und man das Teleskop selber sehen konnte. Das war auch schon krass. Ich habe
das erste Mal die Sternengucker gesehen.
Die Sternengucker.
Ja, und dann da in der Dämmerung runtergefahren, hatten ja die Lupinelampen an und dann an der Tankstelle noch was getrunken. Wie gesagt, da gibt es ein ausführliches Video zu. War aber schon ein richtiges Brett. Also wir waren, glaube ich, 12 Stunden...
Ich wollte das hier gerade gucken.
Ich glaube, ich hatte 9,5 Stunden Fahrzeit, du vielleicht ein bisschen mehr und am Ende waren es dann 12 Stunden, die wir insgesamt unterwegs waren, meines Wissens.
Ich fand auch, es war nachher sehr, sehr, sehr heiß, als wir von Santa Cruz losgestartet sind. Ja. Die ersten Höhenmeter waren extrem warm.
Ja, das war richtig das heiß.
War richtig warmes
Wetter. Aber oben wurde es dann richtig kalt. Ne? Oben hatte ich 4 Grad auf dem Tacho, sobald die Sonne weggeht, wird es da oben halt kalt.
Also ich habe hier 141 Kilometer als Distanz. 10 Stunden, 15 Minuten Bewegungszeit und 4.700 Höhenmeter. Und das ist eine Strecke, die kann man sich gerne als GPX-Strecke runterladen und nachfahren.
Ja, da weiß man aber auch, was man getan hat hinterher. Ne? Das war schon,
wenn ihr halt topfit seid, dann fahrt ihr das vielleicht in 7 Stunden statt in 10 wie wir, aber ist dann schon mal ein langer Tag.
Ja,
das ist definitiv.
Und verglichen mit dem Ötztaler ist es weniger Höhenmeter, aber auch extrem weniger Kilometer, ne? Also 140 Kilometer mit 4.700 Höhenmeter.
Ja, für 140 Kilometer und da ist schon krass, ne? 140, wir haben irgendwann, habe ich auch in die Kamera gesprochen, waren wir bei 3.600 Höhenmeter da war ja die Abfahrt hinten noch gar nicht, da haben wir 3.600 Höhenmeter voll gehabt und irgendwie unter 100 Kilometer, ich glaube 90 waren. Ja,
wir hatten 4.000 Höhenmeter bei 97 Kilometer.
Genau, ich hatte 4.200 am Muchacho bei 97 Kilometer.
Ja, und dann haben wir mal das verglichen mit dem Alpextrem, wo wir gesagt haben, ja, jetzt sind wir Alpextrem gefahren sozusagen.
Genau.
Also da merkt man mal, wie steil die Inseln, da geht es ja wirklich nur hoch, runter, waren jetzt vielleicht 8 Kilometer, die so halbwegs mal auf einer Ebene stattgefunden haben Richtung Santa Cruz.
Aber die Strecke gerne runterladen und wir verlinken die hier einfach nochmal.
Genau. Und das Video angucken, wie gesagt, gebt mir 1-2 Wochen, bis die online gehen. Zuerst das mit dem Gravel, das war da, als wir da die Mountainbike-Runde gefahren sind. Und das zweite wird dann das 4.600 Höhenmeter Knaller-Video mit 35 Minuten.
Was sagen wir denn jetzt zu den Rädern? Nehmen wir die jetzt wieder mit oder nehmen wir euren Räder mit?
Ja, ich würde jetzt als nächsten Punkt, gebe ich euch auch die Minutenangabe, weil wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ist es auch egal, dass ihr die Minuten wisst. Ja, das Material, unsere Erfahrung, unsere positive, unser Fazit sozusagen. Was also, hat funktioniert also, und so weiter.
Ich persönlich habe mich am zweiten Tag gefragt, wie es die Jahre vorher mit einer Kompaktkurbel und maximal 34 Zähnen hinten überhaupt gegangen ist.
Ja.
Ich muss es leider so sagen.
Also die Übersetzung gibt einem ganz, ganz viel Entspanntheit. Also es ist, Berghoffahren ist immer noch anstrengend und manchmal denkt man auch, und das, der Witz ist, wenn man diese 50er Blatt hinten, eine 50er Ritzel hinten hat, nutzt man es auch.
Ja.
Aber es ist auch tatsächlich so, dass man in, manchmal mit diesem 50er Ritzel auf 15% oder 16-17% auch immer noch 65 Umdrehungen drehen konnte, wo man vorher wirklich extrem mit Kraft treten musste. Das heißt, da hat man sicherlich oder Reserven und Körner gespart.
Auch in Wiegetritt gehen musste, um dann da hochzukommen, ja, zum Teil. Also das, es war extrem entspannt für mich. Dann abseits der Übersetzung muss ich sagen, die dicken Reifen, die dicken Straßenreifen bügeln den rauen Asphalt komplett weg und geben mir unheimlich viel Sicherheit. Also ich würde sagen, immer wieder.
Ja, und die Übersetzung, was tatsächlich so ist, ich glaube, man spart richtig Körner. Ich glaube, man fährt genauso schnell wie vorher, spart aber Körner, indem man einfach leichter treten kann. Das ist sicherlich die bessere Strategie.
Und
gerade für so ein 4600 Höhenmeter Ding, wo du sagst, okay, wenn ich da mir in den ersten Anstieg, wir fahren aus dem Haus raus, da haben wir schon 15%. Wenn ich mir da die Beine sauber fahre, habe ich den ganzen Tag was davon.
Was ziemlich gut ist, ist ja der Rollwiderstand, der sich ja vielleicht ein bisschen verschlechtert, ne? Ja, durch die breiteren Reifen, ist ja bergauf völlig egal, weil du hast ja eh nicht eine hohe Geschwindigkeit bergauf, ne? Und wenn man das Hauptaugenmerk hat, Berge zu erklimmen, berghoch zu fahren und daran sich erfreut, müssen wir ja zugeben, boah, sind 40 mm breite Reifen auch total sexy.
Ja. Ja. Also ich glaube, du verlierst ein bisschen Gewicht. Wir sind da ein bisschen schwerer als ein Rennrad. Es ist ein bisschen breiter als ein Rennrad. Das heißt, aerodynamisch hast du ein Problem. Das merkst du aber, wenn überhaupt, nur in der Abfahrt. Rollwiderstand, glaube ich, nimmt sich gar nicht so viel, weil die breiteren, und weil es ja heutzutage der Trend sowieso schon zu breiteren Reifen geht, wo man sagt, Rollwiderstand ist gar nicht das große Problem. Ja, und das ist die Übersetzung. Ihr hattet ein 38er Kettenblatt, ich hatte ein 40er. Das war jetzt, glaube ich, beides gut zu fahren. Ich bin ja auch noch mal ein paar Kilo leichter, deswegen ist es wahrscheinlich äquivalent.
Ist das so?
Und die Reifengeschichte haben wir ja schon ein bisschen angerissen. Also
wenn wir wieder machen mit der Reifenbreite 40 mm, waren wir gut zufrieden. Also auch nicht irgendwie so 32 mm oder all so eine Sache, nö. 40,
also es war auch tatsächlich für mich eine Überraschung, weil ich auch gesagt habe, ich bin ja auch schon so ein bisschen, ja, was Gewicht angeht und möglichst schnell berghoch fahren zu können, dass ich Rennrad schon gut finde, wo ich sage, okay, da will ich das letzte Quäntchen rausholen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich die Reifen langsam gemacht haben. Also wenn wir dann mal wirklich Gas gegeben haben am Berg, warst du echt schnell unterwegs, und dann habe ich einmal geguckt, hier bin, als wir den ersten Tag am Muchacho, die Abfahrt, war ich auf Anhieb 3 Minuten schneller als mit den dünnen Reifen. Also das war eine Geschichte, die liegt es an den Scheibenbremsen, liegt es an den Reifen. Ich bin auch ohne Windjacke gefahren, war ein sehr warmer Tag da oben am Muchacho. Also übrigens ein sehr schöner Tag, der wärmste, den ich, glaube ich, je erlebt habe da oben mit 15, 20 Grad. Aber definitiv hatte ich ein sicheres Gefühl in der Abfahrt als mit 25 mm Reifen, das muss ich sagen.
Er liegt da auf der Straße.
Ja. Wenn man keine Angst haben muss mal vor Rillen oder rauen Asphalt oder sonst wie, also das bügelt halt wirklich vom Komfort auch alles weg.
Ja.
Das ist schon echt cool gewesen.
Ja, also ich würde das Fazit auch so sehen, habe ich ja schon gesagt, wenn das Augenmerk nicht auf Topspeed liegt von der Aerodynamik und eher der Komfortgewinn und bergauf im Vordergrund steht, die 40 mm Reifen waren keine falsche Wahl.
Nein. Ja, und das war halt insgesamt, ist ja nun auch sehr tretlagersteif durch dieses massive, wie nennt sich das da unten, da gab es einen Namen für, ne?
Die Verlängerung unterhalb des Tretlagers,
diese Verlängerung, Box. So eine kleine Box da drunter. Das Rad war erstaunlich agil am Berg, was auch geholfen hat zu sagen, naja, das ist ja gar nicht weit weg vom Rennrad, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt. Also wirklich extrem schnell das Rad.
Ich fand es auch schnell auf den Flachpassagen.
Ja, wir sind ja auch
Also sicherlich nicht der Topspeed von einem vollen Rennrad, aber also für mich kein Verlust.
Nee, genau. Also wenn du so eine flache oder so eine leicht Bergabpassage hast, wo wir da diese Sprints immer ausfahren und so, da war es extrem schnell, das Rad. Und extrem verwindungssteif, keine Probleme gehabt. Und für mich so vom Kopf her, habe ich zwischendurch immer wieder gedacht, das ist unvorstellbar, dass das mein Mountainbike ist, was ich matschig im Winter im Deister fahre. Es ist für mich unvorstellbar, wenn du das als Rennrad mit 40 mm Reifen auf einmal fährst und da sozusagen, ja, vor allem, ich habe mir auch die Zeiten angeguckt, die ich früher mit dem Rennradberg hochgefahren bin, die war jetzt damit hochgefahren. Das ist ja kaum ein Unterschied. Das ist ja alles gleich. Also das ist schon krass.
Wollt ihr denn noch was zu dem Einfachkettenblatt sagen, zu der Übersetzung, dass ihr jetzt keinen Umwerfer hattet? Auch wenn ich die Antwort schon weiß, dürfte ja der Community
das also mitteilen. Also das Einfachkettenblatt war mein Fazit nach der ganzen Geschichte. Für die Insel gibt es nichts Besseres als diese 10x50 und vorne ein Kettenblatt. Weil du diese kleinen Gangsprünge da gar nicht brauchst. Die kleinen Gangsprünge brauche ich auf Strecken, wo ich mal 1%, mal 2%, mal 5%, mal Rückenwind, mal Gegenwind, wo ich ein Rennen fahre, wo ich geradeaus unterwegs bin. Aber da am Berg.
Im Urlaub
ja. Sowieso, aber auch es hat auch nichts gefehlt. Ich habe ja nun auch eine Steigung, wo ich mal wirklich gesagt habe, jetzt gebe ich mal alles. Das war am ersten Tag gleich, wo ich gesagt habe, ich fahre da jetzt mal zügig hoch. Gerade in den großen Gängen, wo es in die Berggänge reingeht, da sind die großen Sprünge ja auch gar nicht mehr schlimm. Die sind ja nur bei Highspeed, brauchst du die kleinen, also als Triathlonfahrer, da brauchst du die kleinen Absprünge. Aber in den großen Gängen, da kannst du auch mal vier Zähne springen und du merkst gar nicht so einen großen Unterschied vom Treten, außer dass es leichter wird.
Ohne, einmal 12.
Immer wieder.
Also du vermisst da auch keinen Umwerfer.
Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe das ähnlich wie Ingo, das ist halt hier in... Wenn das flach wird, wenn du in der Gruppe fährst, dann brauchst du sicherlich zweifach. Ich würde mich dazu auch versteigen. Ich bin ja für ein Alpextrem angemeldet dieses Jahr mal wieder. Die 250 auch mit diesem Rad und mit dem Setup zu fahren.
Ah, das ja. Ist ja auch
gar
interessant.
Gar nicht.
Auch mit den 40er Reifen?
Natürlich.
Natürlich.
Was denn sonst?
Ja. Die waren extrem schnell. Das ist wirklich.
Ja, deiner also, nicht, du hattest den Schwein.
Ja, ja.
Unser war extrem
schnell. Unser war extrem schnell.
Nee, das muss man ja tatsächlich sagen. Es war ein extrem schnelles Rad. Auch wenn du dann mal in Wiegetritt gegangen bist, du hast gesagt, hier, ich sprinte jetzt mal so ein Stück Berg hoch. Du hast gemerkt, das Ding ist schnell, das bremst dich nicht aus.
Also für mich ist wirklich krass gewesen. Vor allen Dingen auch ein Komfortgewinn. Absolut.
Ja,
ein Komfortgewinn in der Abfahrt, weil das ruhiger liegt, weil es dir mehr Bodenwellen, mehr Schüttelei wegnimmt, mehr Rillen wegnimmt. Extrem gut zu fahren.
Und noch eine andere Auffassung, die ich nicht ganz unwichtig finde. Dieses Rad gibt einem eigentlich auch das, oder vielleicht jedes Gravelbike, gibt einem so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling zurück und nicht Racefeeling.
Genau.
Weil
wir
wollen ja kein Trainingslager machen, wir wollen ja Erlebnisse machen und solche Sachen wie hängen bleiben, einfach ein bisschen Quatsch machen und ein bisschen tolle Tage machen und auch mal
und durch einfach die
viel mehr Erlebnischarakter und nicht diesen sportiven Anreiz haben.
Ja. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht anstrengen manchmal, aber es ist halt überwiegend entspannt.
Naja, wenn du 8 Stunden Bewegungszeit hattest, dann hast du ja auch was getan.
Genau.
Es ist ja nicht so, dass du herumgeschlafen hast.
Ein wichtiger Punkt am Weit ist auch noch, finde ich, die Leichtigkeit des Rahmens, dass man wirklich das spürt. Also auch das ist ja was, wo du sagst, du fährst ein 8-Kilogramm-Rad mit den 40 mm Reifen.
Viele Leute freuen sich ja, wenn sie ein 8-Kilogramm-Rennrad haben. Also das brauchen wir jetzt dann auch nicht. Das ist ja
und da hilft natürlich die Einfachschaltung, aber auch der leichte Rahmen, wo du dann wirklich sagst, 8 Kilogramm. Und das ist auch das, wo du dann sagst, du hast dicke Reifen, hast aber trotzdem ein leichtes Fahrrad, wo du dann merkst, du hast die Geschwindigkeit trotzdem, obwohl du keinen dünnen Reifen fährst. Du
darfst nicht vergessen, wie viel Anteil, da sind 800 Gramm Reifenanteil. Ne? Ja, das darf man ja nicht vergessen. Nur Reifen, also.
Also das muss man auch sagen, das Setup mit den Laufrädern, mit den 28-Zoll Laufrädern, die extrem leicht sind mit dem Rad, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr schönes Rad.
Ja.
Dann haben wir ja Dichtmilch, haben wir schon besprochen, Makoff und Stance, hat beides funktioniert, außer dass bei euch die Reifen, da müsst ihr nochmal dran arbeiten. Fehlte uns die Vorbereitungszeit. Genau. Dann du warst ziemlich begeistert. Du hast jetzt auch die Apidura Arschrakete benutzt.
Knaller. Also Knaller.
Die Satteltasche. Knaller.
Ja, aber auch eine relativ kleine mit 9 Litern, glaube ich, ne?
Ja, so 9 Liter.
Ja, eine größere willst du auch, glaube ich, gar nicht, ne? Also am Tag.
Für den einen Tag hat das gereicht.
Für den einen Tag ist okay.
Ja. Ich hatte wie immer die Frameback S in meinem Dings drin, die ist ja auch viel, viel größer als man denkt, obwohl sie small heißt, ist es ein extrem großes Teil, wo ich immer alles reinquetsche mit Kamera, Equipment und so weiter.
Also du hattest die Rahmentasche von Restep.
Genau.
Wir hatten die Satteltaschen von Apidura, die Expedition. Saddleback in 9 Liter. Und dann hatte ich noch die Race Frame Pack von Apidura hatte ich vorne drin. Ja. Also wer da irgendwie die Strava-Fotos sich anguckt, der sieht diese Teile montiert. Es war alles ziemlich gut.
Dann hatten wir tatsächlich den Laser Genesis das erste Mal zum Testen. Hast du den auch gefahren? Oder
ich habe ihn auch gefahren, aber ich habe ihn nur mal als Test gefahren einen Tag. Ja. Und ich habe dann aber geswitcht, weil ich kann auf dem Genesis diesen GoPro-Kleber nicht drauf machen, weil der ist so groß belüftet, da hält dieser Adapter für die GoPro-Kamera nicht drauf.
Nö, ich bin auch den Genesis, ist ja der leichteste Helm jetzt von Laser, glaube ich.
Neu rausgekommen wieder. Ja. Genesis ist immer schon ein Klassiker gewesen bei Laser.
Ja, ich habe den gefahren, war jetzt, das Schöne an Laser ist immer, die haben, glaube ich, immer eine gute Passform und der passte mir gut, war leicht. Aber was soll man zum Helm sagen, ne? Solange er nicht stört, ist, glaube ich, alles gut.
Naja, aber das sind ja genau die Sachen. Du bist sehr begeistert von der Passform von dem Specialized S-Works Evade.
Ja.
Ne? Und jetzt hast du mal einen anderen Helm getestet. Liegt jetzt daran, weil ich ein großer Laser-Fan bin und die Sage gut passe. Und dann finde ich das auch okay, dass Ingo sagt, den teste ich auch mal.
Ja. Genau, ansonsten nochmal.
Du bist auch ein Genesis gefahren, das Vorgängermodell.
Ja,
okay.
10 Jahre alt.
10 Jahre alt, der kommt jetzt mal weg.
Genau, der ist auch auf La Palma geblieben.
Ach, der ist auch da
der
geblieben?
Der ist da geblieben, der ist nicht wieder mitgekommen.
Sowas.
Was hat man noch mit Element Rome, hatte ich vorne am Lenker, du den Garmin, ich glaube, die haben auch beide problemlos ihre Dienste gemacht. Also ich habe jetzt den Element Rome das erste Mal ja auf so einer entfernten Insel benutzt mit Navigation und sonst wie, funktioniert da alles einwandfrei, Routen draufladen, wie wir es immer so machen mit Komoot.
Genau.
Also auch am Abend vorher, zack, nächsten Morgen schnell synchronisiert, das ging alles super.
Ich habe jetzt auch ein paar Updates zu dem Garmin noch, also ein paar positive.
1030.
Und 1030, also ich habe jetzt auch diese IQ-App installiert von Komoot, das hat auch super geklappt, wirklich super geklappt, also die Strecken, die ich bei Komoot geplant habe, über die IQ-App offline verfügbar machen auf dem Garmin, zack, sind die da, funktioniert auch super. Ich habe jetzt und meine Akkulaufzeit und auch hier bei den langen Tagen hat auch ohne Probleme geklappt.
Ja, bei mir auch. Ja.
Habe ich jetzt rausgefunden, wie ich die maximale Akkuzeit aus meinem Garmin da rausquetschen kann. Und mein Garmin ist ein bisschen in die Jahre gekommen, weil ich habe den als ältestes Gerät als 1030. Ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das heißt, der Akku ist nicht der allerfrischste mehr. Komme dann super zurecht, indem ich halt diese Hintergrundbeleuchtung deaktiviere. Das bringt extrem viel. Das hätte ich schon immer machen sollen, wenn ich den Akku auslutschen möchte, bis nichts mehr geht. Und ich deaktiviere immer die Sensoren. Also das habe ich jetzt auch, ich mache es jetzt einfach, ob es jetzt viel gebracht hat. Ich habe es jetzt aber gemacht.
Okay.
Das heißt.
Aber die 12 Stunden hat er damit durchgehalten.
Genau. Mit auch noch mehr wie 20% Rest. Also nicht einfach so ein bisschen nur noch. Das deswegen auch ein Pluspunkt. Was ein bisschen doof ist, ist, manchmal spinnt meine Akkuanzeige und ich habe aber neulich schon mal darüber gesprochen, mal steht da 100% den ganzen Tag, da geht sie nicht runter.
Ja, bei denen will ich auch haben.
Ja. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil dann musst du ihn ausschalten und wieder einschalten, dann zeigt er dir einmal den Wert an und wenn er dann hochgefahren ist, dann zeigt die Akkuanzeige wieder 100%. Ich kann den Fehler auch nicht umgehen, indem ich jetzt das Feld mit der Akkuanzeige auf was anderes nehme, meinetwegen auf Sonnenuntergang und dann das Feld wieder zur Akkuanzeige macht. Das ist also kein Trick. Er bleibt trotzdem bei 100%. Und was aber auch ganz witzig ist, manchmal hat er ja auch diesen Tick, dann geht er runter von 100 auf meinetwegen 70% und dann geht er wieder rauf auf 80. Das ist auch sehr interessant.
Ja, also vielleicht hat er so ein Solarpanel da.
Ja, auf La Palma. Aber da ist irgendein Bug an meinem Gerät, denke ich mal.
Ja. Okay. Und du bist im Bolt gefahren, ne?
Ich bin ganz normal im Bolt gefahren.
Und auch immer zufrieden.
Immer zufrieden. Für mich das Gerät.
Ja.
Naja, ist halt klein und auch bei der einen Wanderung, wo wir Offroad waren, hatte Ole auch schon gesagt, guck mal, da können wir gar nicht lang und da vielleicht und so.
Also auch mit dem Schwarz-Weiß-Display.
Trotz Schwarz-Weiß-Display und das war auch okay.
Ja. Ansonsten, ich hatte die Chorus-Uhr, die habe ich nochmals Backup mitlaufen lassen an einem Tag, an diesem langen Tag lasse ich immer gerne, also wenn ich sowas ganz Besonderes mache, lasse ich immer gerne nochmal ein zweites Gerät mitlaufen, falls doch irgendwas schief geht, damit er den Track hat. Und die Chorus-Uhr, das ist halt eine Lauf-Triathlon-Uhr, wer das nicht weiß, ist noch nicht so bekannt, also so eine Alternative zu Garmin auch. Habe ich jetzt auch seit Wochen im Einsatz, kommt auch bald ein Video dazu. Der Knaller ist einfach die Akkulaufzeit von den Dingern. Ich habe den
Ich hab noch La Palma Uhrzeit drin.
Ja. Ach, warst du noch gar nicht in der App wieder? Oder? Nö. Bei mir hat er das automatisch umgestellt.
Ja.
Ja, ja, wie auch immer. Jedenfalls tatsächlich Akku vorm La Palma Urlaub geladen, die lange Tour gemacht, noch einen Lauf und was weiß ich, den ganzen Tag benutzt die Uhr und sonst wie, das ist echt der Knaller. Ne? Immer noch, jetzt habe ich jetzt immer noch 30% Akku, gar kein Ladegerät. Also die erste Uhr, wo ich sage, nehme ich nicht mal ein Ladegerät mit für eine Woche. Also diese
Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist da der Hit.
Also die haben 60.
Da kann meine 935er Garmin nicht mit.
Aber die haben bei dir halt 60 Stunden Laufzeit bei aktiv. Das heißt, wenn du wirklich sie nutzt, also 60 Stunden laufen oder
es Radfahren wird mein, gehst. Es wird auch mein Backup für Trondheim Oslo.
Das ist halt super. Das ist wirklich, das nochmal als kleine Erfahrung. Was haben wir noch? Was ganz lustig ist, wir haben ja auch alle wir mussten ja irgendwie auch sehen, dass wir Flickzeug und so ein Kram irgendwie mit haben. Ne? Du hast ja auch was dir in den Lenker stopfen rein, da haben wir vorhin schon erwähnt. Am dritten Tag oder so haben wir gemerkt, dass ja ein Ersatzschlauch und Ersatzmilch oder diese Würstchen, um den Reifen zu flicken, was auch immer, oder der super, Ersatz, sagen wir mal so, wir haben einen schönen Ersatzschlauch mitgehabt.
Ingo kommt durcheinander. Ingo hatte einen Ersatzschlauch dabei und hat dann irgendwie gemerkt,
dass er... Ich habe aber keine Reifenheber mit. Das erste waren die Reifenheber.
Das erste ist, dass er dann gemerkt hat, einen Reifenheber habe ich gar nicht. Das ist ja auch spannend, dass er das vergessen hat. Ich habe nicht
drüber nachgedacht.
Aber noch knuffiger ist es ja, er kriegt ja auch das Vorder- oder Hinterrad gar nicht raus, weil er ja auch noch nicht mal einen Imbusschlüssel dabei hatte.
Nee. Im Werkzeug auch nicht. Ja. Das kommt daher, weil ich ja jetzt Schlauchreifen gewohnt bin und beim Schlauchreifen habe ich immer so eine Tube Milch, Dichtmilch mit. Und eine CO2-Kartusche, vielleicht noch eine Pumpe, aber das Rad muss ich ja nie rausnehmen. Ich pumpe das einfach raus, fertig.
Du hast ja auch Schnellspanner immer.
Und dann habe ich mit Tubeless, mit dem Open und was auch immer, ich glaube, da war es das Gleiche, habe ich nie einen Imbusschlüssel mit dabei gehabt, bis heute.
Du auch nicht? Nein. Ich auch nicht.
Ja, du brauchst ja, um diese Steckachse rauszuschrauben, brauchst du ein Werkzeug.
Was ist denn los mit euch?
Ja, wir erwarten natürlich einen Schnellspanner, hatten wir nicht mehr.
Ihr seid ja echt Helden des Alltags.
Ich bin ja auch ohne Ersatzschlauch gefahren.
Ja.
Haben wir uns ja dann auch.
Aber der Witz ist auch tatsächlich,
dass ich... Aber kein Werkzeug mitzuhaben, um die Steckachse rauszudrehen, den 5er Imbu.
Aber man muss sich ja auch mal überlegen, dass ich ja, seitdem ich Tubeless mit diesen dicken Reifen fahre, ich ja nur Tubeless, bei den dünnen nicht, aber bei den dicken fahre ich ja immer Tubeless mit Open, schon zweimal im Urlaub gewesen und sonst, ich hatte auch nie wieder eine Panne. Das heißt, ich konnte es auch nicht lernen, dass ich irgendwas nicht dabei habe.
So viel zur Vorbereitung von Profis.
Ja, ganz, das ist ganz lustig, kleine Anekdote hier. Jedenfalls haben wir da abends uns kaputt gelacht. Ja, wie willst du ohne Immus das Vorderrad da rauskriegen oder das Hinterrad?
Ich nicht. Ich hatte da dabei. Also wir müssen schon unterscheiden.
Deswegen, nächstes Mal nehmen wir gar nichts mit. Dan hat immer alles dabei.
Genau. Wir hatten den Mechaniker dabei.
Noch eine ganz witzige Anekdote, beziehungsweise was wir tatsächlich, wo wir auch in so eine kleine Falle reingelaufen sind. Was passiert denn, wenn die Bremse entlüftet werden muss? Wir haben ja Hydrauliköl drin, die Bremse zieht nicht mehr. Das war bei dir der Fall, die Hinterradbremse.
Tatsächlich sind wir gar nicht in die Falle gelatscht. Weil ich das auch so geplant hatte, wie es war.
Nee, genau, du hattest nämlich das Entlüftungskit mit dabei, aber das Öl nicht.
Die flüssige Bremsflüssigkeit.
Wegen Öl und Flugzeug und so, weil du dachtest nicht, dass es rausfischen, was auch immer.
Genau, weil es jetzt das erste Mal war, dass ich mit hydraulischer Scheibenbremse in den Urlaub geflogen bin, hatte ich mir gedacht, okay, was machst du eigentlich, wenn es ein Problem an der Bremse gibt? Ne? Also wenn du da ein bisschen Luft rauslassen möchtest oder eben Öl nachfüllen möchtest. Und ich habe ja SRAM Force Hebel und ihr ja auch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt ein originales SRAM Entlüftungsset mit. Das kostet ja auch nicht viel. Also komplett sind so Spritzen, ne? So mit den Adapter. Und bei SRAM Bremsen ist kein Mineralöl aufgefüllt. Bei Magura und bei Shimano hast du Mineralöl. Und bei SRAM hast du diese Dot-Flüssigkeit. Also SRAM verlangt dann andere Flüssigkeit. Und die hatte ich jetzt absichtlich nicht mitgenommen, weil ich dachte, oh, vielleicht gibt es da mal Stress. Ist ja auch irgendwie alles entflammbar und dieser ganze Kram. Hatte ich die nicht mitgenommen, hatte nur das Entlüftungsset mitgenommen und prompt, wie das so ist, ne? Wieder hinten, ne? Hinterradbremse, die ich auch Gott sei Dank nicht so viel brauche. Die hatte ein bisschen Druckverlust, hat sich wahrscheinlich irgendwo so eine Blase wieder gelöst oder was auch, keine Ahnung, ein bisschen verloren. Und dann waren wir in einem Fahrradladen in Los Llanos und haben uns ein bisschen Bremsflüssigkeit geholt.
Aber tatsächlich dadurch, dass es dieses Dot-Öl ist, ist das ja nicht so einfach. Da haben wir zumindest mal ein bisschen drüber gesprochen. Mineralöl, Dot-Öl ist ja ein Unterschied.
Genau.
Und Wenn jetzt kein Fahrradladen da gewesen wäre, dann hätten wir auch ein Problem gehabt, weil Mineralöl kriegst du irgendwie noch irgendwo her und dort Öl nicht, oder wie musste ich mir das vorstellen?
Ja, aber dann gehst du auch notfalls in eine Autowerkstatt und holst dir Bremsflüssigkeit. Ja, also der entscheidende Punkt ist, jetzt würde ich jetzt mir was mitnehmen. Also erstmal das, was du gesagt hast, habe ich ja gerade schon gesagt, also hast du Magura und hast du Shimano, nimmst du dir vielleicht ein 50 Milliliter, noch nicht mal 50 Milliliter, 30 Milliliter Mineralöl mit. Und wenn du SRAM fährst, dann oder Avid-Bremsen, in dem Fall jetzt hier die SRAM-Bremse, dann nimmst du dir dort Flüssigkeit mit. So, und das haben wir jetzt ja gelernt. Da haben wir uns gegenseitig überlegt, wie machen wir das, und dann füllen wir das in eine andere Flasche um. So,
einfach so eine Kosmetikflasche.
So eine Nasentropfenflasche.
Ja, ja.
Genau. Gottes Willen, wenn das jetzt irgendwie das Flughafenpersonal hört.
Ja. Müssen alle Leute ihren Nasenspray ausprobieren.
Ja, aber das war jetzt aber Gott sei Dank auch gar kein Problem. Das war auch so geplant. La Palma hat ja, wie gesagt, viele Fahrradläden, die auch Räder vermieten und Touren machen. Und dann waren wir bei dem Tobi vom Giant Store. Der wird diesen Podcast nicht hören. Der weiß auch gar nicht, dass es uns gibt. Aber ja, der war auch wieder sehr nett. Ja. Und da sind wir dann rein.
Hast
und
ein bisschen was bekommen. Ne? Ja.
Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er mir für die Kaffeekasse ein paar Tropfen.
Aber es ist doch Dot. Tatsächlich so, dieses Dot-Öl, das kommt ja aus der, wird, glaube ich, kommt aus der Autoindustrie. Ist ja da sozusagen das Öl, was man nimmt für die Autobremsen, wie man es so kennt. Genau. Das heißt, im allergrößten Notfall hätte ich das einfach eingefüllt und hätte auch nicht die Bremse damit kaputt gemacht.
Ja, bevor du jetzt, also wenn du jetzt eine versagende Bremse hättest, weil dir fehlt jetzt ganz viel von der Flüssigkeit, dann ist ja egal, was da drauf kippst. Ja. Ja, also, aber SRAM-Bremse dort und nicht diskutieren.
Ja. Ja,
und nur über Notfälle nachdenken, wenn du das Zeug nicht kriegst. Aber wie gesagt, jeder Fahrradladen, der mit Scheibenbremsen zu tun hat, der hat diese Flüssigkeit.
Okay.
Aber das war jetzt auch geplant. Jetzt würde ich den nächsten Schritt gehen.
Und das
Öl. Kannst du im Podcast sagen, dass ich da jetzt so eine Nasi-Wien-Flasche fälsche?
Das würde ich nicht sagen.
Das sage ich. Das, nee, würde ich, das
machen wir nicht.
Nee, das machen wir nicht.
Nee, dann kaufen wir
es
lieber das vor Ort.
Also wir kaufen es lieber vor Ort.
Ja, genau. Dann, wo wir schon bei Scheibenbremsen sind, wie war denn jetzt euer Gefühl? Weil das war jetzt das erste Mal steile Insel mit Scheibenbremsen. Wie waren eure Erfahrungen? Wie war es am Limit damit zu fahren? Bist du am Limit damit gefahren? Ich weiß es gar nicht.
Nee, bin nicht am Limit gefahren.
Nee.
Weil es war auch, ich habe ja schon viele Strecken am Limit gefahren auf La Palma und ist jetzt auch, glaube ich, gut gewesen. Am Limit bergunterfahren war jetzt auch wirklich nicht.
Aber hattest du denn irgendwie eine Einschätzung, wo du sagst, fühlte sich besser, schlechter, wie auch immer an, wenn du jetzt doch mal eine Kurve gesagt hast, da fahre ich jetzt mal voll rein?
Bin ja einer der wenigen, glaube ich, die sagen, wenn ich eine Abfahrt am Limit fahre, auf Straße, nicht jetzt Mountainbike im Gelände, glaube ich, bin ich schneller mit der Felgenbremse, kann ich doch besser dosieren und finde das besser, dass die Bremswirkung nicht so nah an der Achse ist. Also würde ich die Felgenbremse bevorzugen. Wenn es jetzt wirklich darum geht, eine Rekordzeit irgendwo beim runterzufahren, finde ich die Scheibenbremse nicht gut. Ich habe einmal tatsächlich ein bisschen zu viel Druck auf die Vorderradbremse gegeben. Die war aber auch sehr scharf eingestellt bei mir. Das Hinterrad mal ein bisschen hochgekommen. Da dachte ich auch, naja, das wäre ja bei der Felgenbremse nie passiert.
Mhm.
Für die Mountainbike-Abfahrten ist ja ein Geschenk des Himmels, diese Scheibenbremse. Also für alles, wo du im Gelände bist, sagst, ach, das ist jetzt aber hier mal 20% hier kurz und dann, ja, brauchen wir nicht besprechen. Dafür sind Scheibenbremse super. Ne? Ein bisschen Druck drauf geben und das Ding macht alles, was es soll.
Ja.
Aber ich bin da vielleicht der Sonderfall. Das Einzige, was noch, also alles sonst gut, aber das Einzige, was vielleicht ein bisschen blöd war, ist halt, man muss halt schon beim Packen aufpassen, dass die Scheibe nicht verbiegt. So.
Mhm.
Und das ist natürlich eine Sache, die man als Hässel mehr hat.
Ja.
Die Scheiben entweder richtig gut einpacken oder eben abnehmen und verpacken. Das ist halt einfach nochmal 10 Minuten mehr Zeit, ne?
Ja,
und auf dem Rückflug hatte ich schon manchmal keinen Bock mehr, ne? Also Rückflug egal.
Ja, ich habe es ja nicht gemacht, ist auch nichts passiert. Da war jetzt mein Notanker war einfach eine zweite Scheibe im Koffer, ne? Das war, wie ich gesagt habe, okay.
Ja. Klar.
Scheißegal, im schlimmsten Fall, ne? Dann passiert es halt.
Hey, Olaf, was war dein Eindruck?
Ich hatte das Explorer ja schon mal mit auf Mallorca.
Ah ja.
Mit der Scheibenbremse. Ja, ist halt, klar, musst Ersatzscheiben dabei haben. Hatte ich auf Mallorca dabei. Und jetzt, wo du das sagst, empfinde ich das auch so. Je steiler das wird, desto ein bisschen unangenehmer empfinde ich die Bremsleistung unten an der Achse, weil das so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, das tuckert so ein bisschen. Und ja, allerdings natürlich schön für den Kopf, dass du diese überragende Bremsleistung hast. Und was ich persönlich sehr angenehm finde, ist, dass man nicht auf dieser teuren Carbonfelge rumrandaliert.
Das ist natürlich auch ein Killer-Argument, ist, dass du jetzt ja auch teure Felgen ohne Probleme jahrelang fahren kannst.
Und auch,
ja
auch im Regen und auch wenn es sandig und schmutzig wird. Also das finde ich für den Kopf beruhigend.
Ist auch schön, das muss man sagen. Ist ein schönes,
Ja, von der ich habe auch so das Gefühl, das ist von der Dosierbarkeit. Mal eine Bremse schleifen lassen, fällt einem bei einer Felgenbremse irgendwie leichter, dass du sagst, ich lasse sie jetzt ganz leicht reinfaden. Ne, aber das sagen auch alle, glaube ich. Andererseits muss ich persönlich sagen, dass ich viel, viel mutiger und später in die Kurven reingebremst habe, weil ich sofort diesen Wumms gespürt habe. Die SRAM-Bremse selber gefällt mir gut. Die hat jetzt keine Geräuschentwicklung gehabt, trotz 30 Kilometer bergab im Muchacho, wo ich mit meiner Shimano-Bremse in den Alpen schon mal gerne quietschende Bremsen hatten früher, aber wo man nicht weiß, woran es lag, aber egal. Aber hier ist es jetzt so, kein Quietschen gehabt. Das fand ich echt super.
Also kann ich nur sagen, habe ich bei beiden nicht gehabt.
Okay.
Bei der Shimano nicht und habe ich.
Ich hatte damals Shimano, hatte ich mit einer SRAM-Scheibe, vielleicht war da auch die Kombination nicht perfekt.
War ich auch.
Okay.
Ja, also das mit den Quietschen, das würde ich jetzt nicht so.
Ich weiß nicht, woran es lag. Jedenfalls war es jetzt
kann hier. Kann viele Ursachen haben und Scheibe und Bremsbelag und welchen Bremsbelag du nimmst.
Ja, hier war es jetzt wirklich extrem cool, dass es geräuscharm war. Ich hatte immer eine super Sicherheit und habe das. Und ich habe tatsächlich eine Grenzsituation gehabt. Eine Katze am Wegesrand war tatsächlich eine von diesen sehr lockeren, unkonzentrierten Abfahrten eigentlich, ne, wo man sagt, das war kurz vor Santa Cruz, wo wir runtergefahren sind, wo wir eigentlich jetzt nicht mehr am Anschlag bergunter gefahren sind.
Da sind wir nicht schnell gefahren.
Nee, ganz locker, genau. Zum Glück. Also läuft links eine Katze am Straßenrand, habe ich im Leben nicht damit gerechnet, dass die anfängt loszulaufen, läuft mir direkt vors Rad und ich glaube, wir haben beide gut reagiert, die Katze, indem sie halt einfach extrem schnell und sich so krumm gemacht hat und wirklich, ja, wahrscheinlich mein Laufrad sogar vorne gestriffen hat, aber weglaufen konnte. Und da hatte ich in dieser Notsituation, als ich dann die Bremsen gezogen habe, Gott sei Dank so dosiert, dass ich nicht über den Lenker gegangen bin, also wirklich hinten, das Rad hat schon ein bisschen geschliffen vorne, das habe ich zum Glück intuitiv drin gehabt, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt nicht die Vorderradbremse volles mit ziehen, dann gehe ich über den Lenker. Das ist tatsächlich scheinbar gut eingespeichert in meinem Körper.
Da hast du Glück.
Und
da hast du aber echt Glück,
dass hinten das Rad hat nämlich schon gequietscht. Also hinten hatte ich quietschende Reifen. Und da hatte ich das Gefühl, und das ist auch deckt sich auch mit dem, was ich hier im Stadtverkehr habe, puff, du greifst und du bist, in meinem Augenblick bin ich ein paar Millisekunden schneller als mit einer Felgenbremse. Du greifst einfach schneller. Das ist so mein Gefühl, dass du sagst, okay, du hast eine Notsituation, musst bremsen, dann bist du einfach einen Tick schneller da. So wie bei den Autos, wo du einfach einen Meter mehr Bremsweg gewinnst oder zwei. Ich kann es nicht quantifizieren, aber das war so mein Sicherheitsgefühl. Ich definitiv wäre die Katze, hätte ein Problem gehabt und ich auch, wenn ich keine Scheibenbremse gehabt hätte, bin ich mir relativ sicher.
Das ist nach wie vor eins meiner, weil wir das ganz am Anfang gar nicht gesagt haben, aber das ist immer noch eine Sache, wo so ein super Unsicherheitsfaktor ist, wenn man denn schon schnell den Berg runterfährt, dass da irgendein Viech vor deinem Rad dran rennt. Menschen und Kinder, alles okay. Aber eine Katze, ein Hund, ein Eichhörnchen, ein Reh, das sind alles natürlich Sachen, die wissen das nicht.
Ja, das stimmt. Ja, gut.
Das ist auch übrigens die große Sorge, die ich habe, wenn wir spät abends bei Dunkelheit mit unseren Lampen durch den Wald fahren.
Ja, das ist ein Reh.
Und dass man dann sagt, wenn da so ein Wildtier vor das Ding läuft, das kann. Ah, wir reden viel zu viel über unangenehme Stürze, aber das ist natürlich eine Gefahr, die auch noch da steht. Und eins ist ganz klar, fährst du da mit 50, 60 Sachen in den Wald runter und dir läuft so ein Reh da rein, dann war es das. Dann ist es zumindest ein schwerer Sturz. Ne?
Ja. Gut, dann sind wir jetzt soweit am Ende. Also Picks lassen wir heute mal aus, weil wir gerade aus dem Urlaub wiedergekommen sind.
Kann ich mich wieder schlafen legen?
wir picken die Insel La Palma. würde ich sagen, alle drei zusammen, ja. Gemeinschaftlich, wie immer. Also das,
wir picken die Axis Eagle.
Ja, auch, wir picken immer nicht das, was wir auch verkaufen.
Und 40, so. Also wir picken einfach ich allgemein.
Ich kann das ja dann. Ach, du kannst das ja, stimmt.
Ich verkaufe das ja. Du verkaufst nicht. Ja nichts. Genau, die Eagle auf La Palma ist sicherlich auch keine schlechte Wahl. Und 40 mm Reifen sind auch, wirklich, sind wir auch sehr, sehr positiv von angetan. Und da habe ich zu Hause jetzt irgendwann bin ich in den Keller gegangen, habe so ein anderes Rad gesehen oder habe ein anderes Laufrad da rumstehen und dachte, wie dünn sind denn die Reifen? So ein normales 25 mm wirkt auf einmal dünn.
Aber das ist doch eine schöne Key-Aussage von diesem Ganzen, dass wir nicht unglücklich waren im Urlaub, 40 mm breite Reifen zu fahren. Das ist doch eigentlich
key. Ja, und vor allem, das ist eigentlich, dass man definitiv nichts an Zeit oder irgendwie Gefühl verloren hat, weil du nimmst dir eine Fahrt für 4000, also 140 Kilometer, 4600 Höhenmeter, also sozusagen Ötztaler Niveau, nur ein bisschen kürzer, nimmst du dir vor. Und da würdest du ja nicht mit einem langsamen Setup losfahren, was dir 2 Stunden Zeit kostet oder
genau,
eine
das
Stunde
ist
Zeit.
Es, genau.
Ja, und vielleicht hat es uns 5 Minuten Zeit gekostet auf die 140 Kilometer, aber nicht mehr. Definitiv nicht mehr.
Ich würd sogar sagen, wenn du weitere Strecken fährst, wenn du in diese Randonneur-Sache hier gehst, dann würde ich das sogar am normalen Explorer oder Open montieren.
Erstmal weil das.
Der Komfortgewinn ist einfach so
und wahnsinnig. Und man könnte auch die These aufstellen, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt zwar hier 40 mm statt 25 mm und sind auf der einen oder anderen Passage ein bisschen langsamer, haben aber einen Komfort, das heißt, der Oberkörper ermüdet nicht so schnell, die Arme sind vielleicht fitter, dass ich am Ende vielleicht mit dickeren Reifen trotzdem schneller ins Ziel komme, weil ich bei den dünneren Dingern einfach, was weiß ich, 2 Pausen länger machen muss, weil mir der Arsch wehtut, weil ich nicht den Komfort habe. Keine Ahnung.
Das ist natürlich jetzt auch genau das Ding, wenn ich daran denke, dass wir dann die 500 Kilometer fahren im Sommer mit 25 mm Reifen und ich muss da verdammt nochmal 7,5 bar drauf geben. Ne?
Ja. Ja, es gibt ja natürlich, es gibt natürlich auch noch Kompromisslösungen dazwischen. Man kann ja auch sagen, man macht einen 32er drauf.
Kann ich auf meinem Rennrad
so nicht. So ein Pro-One oder? Ach nee, auf dem Rennrad nicht.
Naja, aber jetzt,
wir könnten ja auch das Fahrrad wechseln.
Nee, das machen wir jetzt nicht. Also wir haben ja den Fuhrpark da. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, interessante Sache.
Dass und für die bergige Geschichte da mit der Eagle, das war der Knaller. Und am Ende muss man immer noch sagen, wir machen ja kein Trainingslager, wir machen Erlebnisurlaub und wir haben auch am letzten Abend da nochmal gesessen und das, was ja hängen bleibt, sind immer diese Erlebnisse. Und das ist ja auch, habe ich mal Vera Birkenbiel irgendwie versucht zu zitieren, ich kriege das immer nicht so richtig zusammen, weil die macht so super Vorträge, müsst ihr mal googeln bei oder bei YouTube gucken, die leider schon verstorbene Gehirnforscherin, die einem genau erzählt, dass Fernsehen gucken toll ist, aber dass man sich 2 Tage später nicht mehr daran erinnert, was man geguckt hat und dass aber solche Erlebnisse, ich erinnere mich noch, wie ihr über eure ersten Tag da erzählt habt, mit dem, wie oft ich diese Spanier-Geschichte gehört habe. Das sind Erlebnisse, die erzählt man sich immer wieder, man lacht immer wieder drüber, die brennen sich ins Gehirn ein. Das ist so das Wichtige und das ist halt das, wenn du draußen in der Natur bist, selbst unsere Nachtfahrten hier mit Lupine, wo wir die Lupine gedreht haben oder wenn wir sonst, das bleibt halt alles hängen. Du erzählst dir immer wieder die Anekdoten, weil irgendwas passiert immer. Wenn einer den Imbus nicht mit hat, lacht man sich kaputt. Wie willst du denn einen Reifen wechseln? Oder wenn der Spanier sich kaputt lacht, wenn ihr zum Muchacho hoch müsst. Das sind Sachen, die brennen sich ein und da gibt es ganz interessante Vorträge, warum das so ist mit dem Gehirn, warum Sachen, dass das tatsächlich persönlichkeitsbildend ist, wenn man Erlebnisse hat und davon erzählt.
Das mit den Filme gucken, das ist vielleicht hat das der ein oder andere auch so, kann das bestätigen, das hatte ich dir auch schon gesagt auf La Palma, als wir darüber geredet haben, das ist tatsächlich so, man ist nicht so konzentriert, du guckst ja irgend so ein Gedudel auf Netflix oder wo auch immer im Fernsehen und dann weißt du gar nicht mehr, habe ich das schon mal gesehen oder nicht.
Du guckst einen Film eine halbe Stunde lang, bis du erstmal schnallst, dass du ihn schon kennst, im schlimmsten Fall.
Aber solche, da bin ich völlig bei dir, solche Erlebnisse und deswegen berichten wir hier im Podcast ein bisschen darüber und ermutigen euch auch solche Erlebnisreisen zu machen, wo auch immer. Und wir hatten auch schon Gedanken gemacht, was könnte nochmal eine andere Insel sein und als Idee. Ja, das bleibt wirklich hängen.
Das ist
die absolute Quality Time. Ne? Und dann,
deswegen
berichten wir euch darüber.
Wissenschaftlich anguckt, ist es tatsächlich so, dass man in dem Augenblick, persönlichkeitsbildend ist das, was man erlebt hat im Leben und nicht das, was man, also im Fernsehen guckst du im schlimmsten Fall Leuten zu, wie sie was erleben.
Ja, das ist super.
Und das bleibt halt nicht hängen. Und das ist so.
Du musst es schon selber erleben.
Und in der heutigen Zeit kommt das natürlich immer mal ein bisschen zu kurz, ne? Und dann, wo man dann wirklich sagt, okay, man hat viel vorm Bildschirm zu tun, zu arbeiten. Trotzdem macht es mal Bock, einen Film zu gucken. So ist es nicht. Kann sich keiner vorverwehren. Aber diese Geschichte mal rauszugehen. Aber das ist, glaube ich, unsere Zuhörerschaft ist ja sowieso so unterwegs.
Genau.
Ja, viele aktive Leute. Oder ich glaube, noch geiler, noch krasser muss es sein, wenn du auch so diese mehrtägigen Bikepacking-Touren machst. Oder Trondheim-Oslo, wie ihr es jetzt macht. Also wie oft wir über Trondheim-Oslo schon geredet haben, weil wir es ja auch schon mal gemacht haben.
Ja, untereinander so.
Ja, und das bleibt halt hängen. Und im Idealfall dreht man noch einen Film und kann sich, falls es nicht hängen bleibt, wenn man es irgendwann vergessen hat, nochmal bei uns bei YouTube angucken.
Ja, aber wir machen die Filme ja auch, um Ideen zu geben. Ne? Wir hatten jetzt mal quer zu überlegen, was wäre denn noch eine Insel, die uns mal so total reizen könnte. Du sagst immer, Réunion könnte nochmal irgendwas sein. Ja. Da haben wir das Problem, dass wir das Fahrrad nicht als Direktflug hinkriegen. Ja, und arbeiten wir an Erlebnis.
Ja, aber sowas wie Sardinien. Was ich da für Feedbacks gekriegt habe, als ich mein Sardinien-Video hochgeladen habe, wo die Leute sagen, da wäre ich ja im Leben nicht auf die Idee gekommen, da mal zu fahren.
Jetzt müssen wir aufhören mit La Palma-Werbung, sonst sind da zu viele Radfahrer auf der Insel.
Das ist richtig.
Sie nimmt zu, ne? Steil. Tourismus nimmt ein bisschen zu.
Ja, ein bisschen, ja. Aber immer noch entspannt.
Mountainbike-mäßig, glaube ich, hat die Insel dramatisch zugenommen. Man merkt es auch an den Verleihstationen.
Also gefühlt von den Verleihstationen, gefühlt von den Taxis mit den Fahrradanhängern schon.
Ja.
Auf jeden Fall.
Rennradfahrer und Gravelbike-Fahrer sind da natürlich nicht vorhanden. Also nur so Idioten. So Idioten wie wir, die das dann machen.
Nee, schön. Also die Videos könnt ihr euch angucken. Würde mich freuen, wenn sie euch gefallen und sind vielleicht auch ein paar lustige Szenen drin. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuhören, wie immer. Danke, Ole, dass du mit dabei warst.
Danke, dass ich kommen durfte. Danke, dass ich mitfahren durfte und so üppig ausgestattet worden bin dann auch.
Olafs erster Tag schon bei der Arbeit. Nee, ich komme später, ich mache Podcast.
Man hat es vielleicht manchmal ein bisschen gemerkt, die Zuschauer, dass Dan auch mal ein bisschen müde ist. Ihr seid beide jetzt, glaube ich, ziemlich müde. Heute Nacht erst angekommen.
Ja, das?
Nee. Nein.
Ja, manchmal schon.
Das war ein langer
Wenn man
Tag.
Genau
das war hinguckt. Ein langer Tag.
War ein langer Tag, genau. Aber trotzdem schön, dass wir das jetzt hinbekommen haben, die Folge hier schon zusammenzuschustern.
Also ist doch besser, wir machen es gleich, wenn wir zurückkommen, als das eine Woche später.
Ja, jetzt ist nur die Erinnerung noch frisch, unsere Erlebnisse.
Auf jeden Fall.
Alles klar, dann bis demnächst wieder mit einer normalen Folge, wie gesagt, Videos folgen. Und vielleicht dauert es ein bisschen, bis wir das Open Wide, so wie wir es aufgebaut haben, mit den Laufrädern nochmal in die Kamera halten. Aber das kommt definitiv auch noch, dass wir euch mal wirklich das, was wir euch jetzt erzählt haben, nochmal wirklich auch zeigen können.
Nimmst jetzt die Kamera und filmst, wie ich es auspacke.
Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Okay, gut.
In diesem Sinne.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.